Der Alles ist Eins Podcast dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Ausübung von Medizin, ärztlicher Heilkunst oder anderen professionellen Gesundheitsdienstleistungen dar, einschließlich der Erteilung medizinischer Ratschläge. Insbesondere wird durch das Anhören des Materials oder die Lektüre von Zusatzmaterial keine Arzt-Patienten-Beziehung begründet. Die Nutzung der Informationen in diesem Podcast oder von Materialien, die mit diesem Podcast verlinkt sind, erfolgt auf eigene Gefahr. Der Inhalt dieses Podcasts ist nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Hierfür ist der persönliche Kontakt mit Untersuchung und individueller Behandlung notwendig. Ganz herzlich willkommen in eine neue Folge aus dem Glückspilz-Podcast. Mike Baum hat mit mir aufgenommen und ich möchte dir das hier nicht vorenthalten. Es ist eine sehr spannende, denn es geht um das Gefahrenpotenzial von verschiedenen Substanzen, was das macht, wie wir möglicherweise aber den Umgang auch lernen können, wie wir Risikominimierung durchführen können und wie wir eine Kultur vielleicht schaffen können der Bewusstseinserweiterung und der Weiterentwicklung. Achtung, hör dir gut an, welche Disclaimer Mike gleich voranstellt. Das, was wir besprechen, ist nicht überall legal.
Für diese Folge ist mir wichtig, dass wir einen Disclaimer drin haben. Und zwar ist es so, wenn du beim ADAC bist, dann lernst du, wie du mit 200 km/h fahren kannst und immer noch sicher bist. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass du überall auf der Welt 200 km/h fahren darfst. In den meisten Ländern ist das sogar nicht erlaubt. Und nur weil du in dieser Folge erfährst, wie du sicher mit bestimmten Substanzen umgehen kannst, heißt das nicht, dass das in dem Land, wo du lebst oder wo du gerade bist, legal ist. Deswegen bitte halte dich an die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land und achte diese und geh respektvoll mit allem um, was du erfährst. Und am wichtigsten, tu nichts Dummes. Das als Disclaimer und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es ist schon faszinierend, dass wir es geschafft haben, eine Kultur aufzubauen, mit der Substanz, die das höchste Gefahrenpotenzial hat, was laut Studien Alkohol ist. Und ich frage mich immer, wie wäre es, wenn wir eine Kultur aufbauen würden für eine Substanz oder Substanzen, die laut Studien das niedrigste Gefahrenpotenzial aufweisen. Es müsste ja, wenn wir das mit der gefährlichsten hinbekommen haben, möglich sein, das auch mit den, in Anführungszeichen, ungefährlichsten hinzukriegen. Und gleichzeitig sind diese Substanzen, wir nennen sie Psychedelika, unheimlich machtvoll. Und gerade aufgrund der Biografie, der Vergangenheit geht es, um auch diesen Weg zu ermöglichen, geht es darum, einen Rahmen zu bauen, in dem diese Substanzen genutzt werden können, um wirklich eine Transformation zu ermöglichen, wo man möglichst viel für den Menschen irgendwie rausholen kann, mit einem möglichst geringem Risiko. Und genau darum soll es heute gehen. Christoph ist bei mir, Christoph Mauer, Dr. Med Christoph Mauer. Du bist Intensivmediziner, du hast eine Praxis für Hypnotherapie, du begleitest einen Online-Shop in der vitamins.de und ja, bist ärztlicher Berater bei PEC, Psychedelics Assisted Emotion Coaching, und wir wollen uns heute ein bisschen darüber austauschen, unterhalten, wie kann man denn Risikovermeidung quasi bewerkstelligen und unterstützen bei so einer psychedelischen Erfahrung und auch mal gucken, was machen wir da auch bei PEC. Genau, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Yes. Vielen Dank, dass ich da sein darf, weil es mir so wichtig ist.
Ja, es ist. Ja, du ist inne. Also ich baue mal den Rahmen auf. Ich habe früher recht viele Retreats gemacht und habe auch grundsätzlich gar nichts gegen Retreats. Ich habe nur einfach beobachtet, bei den Retreats, das heißt, wo das häufig, sage ich mal, in einem Coaching-Rahmen gemacht wird, ist es häufig so, dass die Leute hinkommen ich sag mal, 3 bis 5 Tage, manchmal 7 Tage, begleitet werden, ihre Erfahrungen machen und danach entlassen werden. Und ich habe einfach Dinge erlebt, die gefährlich sind. Ich habe Menschen erlebt, die echt Schwierigkeiten hatten, die teilweise tagelang danach nicht geschlafen haben. Wo dann in WhatsApp-Chats geschrieben wurde, ja, nimm Magnesium. So, wo ich denke, ja, netter Tipp. So, aber wenn dein Gefahrenzentrum in deinem Gehirn gerade einmal komplett freigepustet wurde und verletzte Wunden hochkommen und die dich nicht schlafen lassen und du nicht weißt, wie du die Emotionen regulierst und du brauchst und so weiter, das ist heftig. So, das kann ganz schön unangenehm sein. Ne? Ich habe regelmäßig Menschen erlebt, die nach so einer Erfahrung, wo die Reise wiedergekommen ist, das heißt, die liegen dann plötzlich zu Hause im Bett und können sich vielleicht nicht mehr bewegen und haben Panik und wissen nicht, was passiert und wissen auch nicht, wie sie es regulieren können. So, und das ist das ist nicht der sichere Rahmen, wo wir garantieren können, dass es den Leuten, oder was heißt garantieren, aber wo wir zumindest die beste mögliche Chance geben können, dass Leute dort eine sichere Erfahrung haben, wovon sie tatsächlich auch profitieren können. So, und ich weiß, dass wir, ne, das ist, sag ich mal, das Ziel von PEC. Ne, es gibt glücklicherweise ganz viel Forschung, gerade in der USA, aber auch hier in Deutschland, als auch in der Schweiz, wo viel zum Thema Therapie geforscht wird und wie können wir Psychedelika in der Therapie implementieren. Damit ist, sag ich mal, dieses Bedürfnis und dieser Bedarf nach mal wirklich nennenswerten Veränderungen in der Therapie abgedeckt und der wird gefördert und da steckt auch ganz, ganz viel Potenzial. Gleichzeitig gibt es ja diesen riesigen Bedarf auch nach Coaching und nach persönlicher Entwicklung. Und so ist es, sage ich mal, in der Vergangenheit immer gewesen. Etwas, was in der Therapie durchbricht, wird sich im Coaching wiederfinden. So, und das wird auch bei Psychedelikern so sein, weil der Bedarf ist da. Menschen haben extrem viel Stress und möchten damit besser umgehen. Menschen haben Beziehungsprobleme, Menschen haben Familienverstrickungen, Menschen haben eine Menge emotionaler Herausforderungen in ihrem Alltagsleben, wo eine sichere, professionell kontrollierte, begleitete psychedelische Erfahrung unglaublich bei helfen kann. Und das ist das Ziel von PEC, einen richtig, richtig guten Coaching-Rahmen zu bauen mit einer optimalen Vorbereitung, einer optimalen Integration, auch während der Erfahrung, die passende Begleitung, damit Menschen möglichst viel aus dieser Erfahrung rausholen können, mit einem möglichst geringen Risiko. Und ja, dadurch richtig gut von diesem Geschenk der Natur profitieren können. Und sag mal, Christoph, oder lass uns mal vielleicht einsteigen, was können wir machen? Was können wir machen, um Risiken zu vermeiden? Worauf sollten wir auch unbedingt drauf achten? So, gib uns mal ein bisschen, ich habe jetzt mal einen Rahmen gesetzt.
Du hast einen Rahmen gesetzt, genau, ja. Genau. Ich möchte auch erst vielleicht auf den Rahmen eingehen, ja, weil da wirklich wichtige Sachen sind. Denn es ist eine interessante Frage, warum ist für uns diese ganze, nennen wir es die Drogen, warum ist das so ein großes Problem, dass das konsumiert wird? Ja. Und wir haben aber jedes Jahr in München beim Oktoberfest die größte offene Drogenszene der Welt.
Ja.
Irgendwie halt 1,5 Millionen Menschen oder so, sich also so ehrenlos in die Ecke schütten und dass überhaupt nichts mehr da ist. Und wir wissen, von allen psychoaktiven Substanzen ist Alkohol das Einzige, was Wut und Aggression macht, Tobsucht machen kann, was Nervengift ist.
Ja.
Und das ist völlig in Ordnung, das zu trinken.
Ja.
Und das wird in ganz jungen Jahren schon herangeführt.
Ja.
Und dann gibt es aber ganz viele andere Sachen, von denen wir wissen, die machen das gar nicht, von denen wir aber glauben zu wissen, dass ganz furchtbare Sachen passieren können. Und es gibt dazu also ganz hervorragende Arbeit. Darf ich auf einen anderen Podcast hinweisen?
Ja, unbedingt.
Steffi Bötsch vom Psychoaktiv-Podcast arbeitet wirklich zu den einzelnen Substanzen und macht dazu unglaublich gute Aufklärungsarbeit und erläutert, was ist das echte Gefahrenpotenzial, wie ist die Anwendung, wer sollte von was die Finger lassen. Ja. Super gut für jeden, der da eintauchen möchte. Ja. Arbeitet doch gerade an einem Buch dazu.
Weißt du, das Ganze, Entschuldigung, ich unterbreche einen bei einem Punkt und genau das ist so ein Punkt, wo ich weiß, dieses Thema wird langfristig aufblühen.
Es wird, es muss.
Es muss.
Es muss. Denn was, woher kommt's? Das ist das Erbe aus dem Vietnamkrieg.
Ja, richtig.
Und damals hatte Nixon Angst, dass die Leute, wenn sie jetzt alle anfangen, andere Menschen zu lieben, vielleicht sich nicht mehr rekrutieren lassen.
Ja.
Und nachdem wir alles übernehmen nach Deutschland, was cool ist, zum Beispiel für American Graffiti, für Hip-Hop und für andere Aspekte des Lebens, aber wir haben auch dieses Narrativ übernommen, dass Drogen gefährlich sind.
Ja.
Und dann wurden Geschichten erzählt und Einzelfälle als Regelfall aufgebauscht, dass Menschen ganz dramatische Sachen gemacht haben, als sie unter dem Einfluss von Substanzen waren und dann waren sie auf einmal tot. Und das willst du doch nicht, mein Kind.
Ja. Man muss halt einfach tatsächlich, ich vervollständige es einfach nur, gerade nach einer psychedelischen Erfahrung habe ich häufig ein Gefühl des Einssein. Das heißt, alles ist Liebe. Und wenn alles Liebe ist, dann sehe ich auch Liebe in meinem Gegenüber und dann kann ich mein Gegenüber natürlich nicht mehr umbringen oder verletzen wollen und dementsprechend habe ich keine Lust mehr auf Krieg.
So ist es.
So, das ist häufig dieses Outcome und dementsprechend, das war der Hauptgrund und aus dieser Angst wurden Psychedelika verboten in Amerika und das hat sich auf die ganze Welt übertragen. Das ist
so ist es und das hat in Deutschland auch also ganz konkrete Auswirkungen. Wir haben eine Schaumweinsteuer, die wurde erfunden, um die kaiserliche Flotte zu unterstützen finanziell.
Ja.
Wir haben keinen Kaiser mehr, wir haben keine nennenswerte Flotte, aber die Schaumweinsteuer gibt es immer. Das ist völlig normal.
Ja.
Und wir haben so viele Jahrzehnte an Cannabis und uns jetzt die Zähne ausgebissen und jetzt kommt eine Art lustige Legalisierung und man darf es in Clubs haben und so weiter. Der Gesetzgeber könnte da unglaublich viel Steuergeld bekommen, wenn er die Klarheit hätte zu sehen, dass das auch eine gute Sache ist. Das aber nur einfach zu diesem
und
Rahmen.
Und natürlich Gefahren hat. Also es gibt auch Risiko bei Cannabis natürlich. Ja, genau. Richtig.
Aber wenn wir über was nicht sprechen, dann können wir auch nicht drüber sprechen, wie kriegen wir das Risiko reduziert.
Ja.
Und das ist einfach der Rahmen, in dem wir leben gerade.
Ja, voll.
Das Zweite ist, dass uns als Gesellschaft Risikoreduzierung total wichtig ist. Speziell in Deutschland. Wir haben diesen Begriff der German Angst. Und das ist ein Konzept, was wir hier haben, dass wir als erstes die Risiken bei etwas sehen und nicht die Chancen.
Und das ist eine große Stärke.
Das ist voll die Stärke, weil dadurch passiert sehr wenig Blödsinn im Vergleich zu anderen Sichtweisen.
Ja.
Gleichzeitig bleiben Chancen auch ungenutzt am Boden liegen.
100%.
Und eine Angst zu integrieren würde bedeuten, dass wir aus einer Angst eine Furcht machen.
Ja.
Wenn ich eine Furcht habe, dann weiß ich, was ich fürchte.
Ja.
Wenn ich eine Angst habe, dann schnürt mir das die Kehle eng. Daher kommt das Wort.
Guter Gedankengang.
Das ist eine Transformation.
Aha. Schön. Das, aus der Angst eine Furcht machen.
Ja, und dann kannst du sie beherrschen.
Wenn ich Christoph, geil. Das ist selten, dass mir jemand bei einer Emotion Wortspielerei gibt. Aus der Angst eine Furcht machen. Interessant.
Ja.
Mhm.
Und da habe ich eine Furcht.
Ja.
Dann weiß ich, ich habe dem was entgegenzusetzen.
Aha.
Das unterscheidet es von der Angst. Die Angst, daher kommt das Wort, macht mir die Kehle eng. Das schnürt mir den Hals zu.
Ja.
Die Furcht nicht.
Ja. Ach, ist geil. Schöne Wortbedeutungsgebung.
So ist es. Und wir dürfen die Komplikationen fürchten von allen. Wir dürfen die Komplikation einer Autobahnfahrt fürchten.
Ja. Ja.
Wenn ich die Komplikation einer Autobahnfahrt fürchte, kann ich entweder Zug fahren, also komplett vermeiden, oder ich gehe in die Situation und mache es aber kontrolliert. Ich fahre zum Beispiel nicht schneller als 120 und ich fahre nur auf der rechten und auf der mittleren Spur.
So,
das wäre zum Beispiel eine Option, mit dem Risiko einer Autobahnfahrt umzugehen.
Ja.
Und genauso ist es hier auch.
Ja.
Natürlich gibt es Risiken bei Psychedelika.
Ja.
Surprise, es gibt auch Risiken bei Nikotin und bei Alkohol. Mit all dem müssen wir umgehen.
Und das ist, ne, und ich glaube, das ist der Punkt, ne, Psychedelika sind gefährlich. So. Autofahren aber eben auch. Und wir müssen halt Gefahr in Relation setzen.
So, das
ist der Punkt. Und was mir immer wichtig ist, wenn ich diesen Bezug auch zu Alkohol nehme, ich habe gar nichts gegen Alkohol. Menschen sollen bitte weiterhin Alkohol trinken. Ich habe Meine komplette Existenz beruht darauf, dass meine Familie Geld damit verdient hat, Alkohol zu verkaufen. So, ne? Ich war mal jüngster Weinfachmann Deutschlands. So, das heißt, ich bin damit aufgewachsen. Ich habe eine gewisse Verbundenheit zu der Substanz. Ich trinke zwar selber wenig bis gar keinen Alkohol, nur mir ist immer wichtig, diese Psychedelika-Diskussion auf eine rationale Ebene zu heben. Und ich verstehe jeden, der damit Schwierigkeiten hat, weil ich ja selber da war. Mein erster Gedankengang, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, war, das ist gefährlich, das macht süchtig, da bleibt man drauf hängen, da verliert man die Kontrolle, das ist illegal und so weiter. Und das ist das Abgefahrene. Man muss sich, um diesem Thema sich anzunähern, sich mit einigen inneren Konzepten auseinandersetzen und die gegebenenfalls überprüfen und vielleicht sogar über Bord werfen, weil du merkst, Moment mal, wenn ich da rational drauf gucke, das ergibt gar keinen Sinn. So. Und deswegen der Bezug zu Alkohol soll bitte bleiben, sehr, sehr gerne. Nur wir müssen, um das Potenzial dahinter nutzen zu können, eine rationale Diskussion hinkriegen und langfristig auch unsere Gesetzesgebung daran anpassen, unser moralisches Verständnis daran anpassen und auch unsere Kultur daran anpassen. Weil nur dann ist es möglich, dass wir das Potenzial dahinter nutzen können und es zum Guten für die Menschheit nutzen können und nicht diese Angst.
Und dabei ist ganz wichtig zu verstehen, was ist das Suchtmuster?
Ja.
Und vielleicht fangen wir damit jetzt konkret mit der ersten Risikoerwägung an. Könnte ich süchtig werden auf Psychedelika?
Ja.
Und die Antwort ist ja und nein. Mhm. Denn nein, das hängt damit zusammen, dass das übliche Muster für Süchte ist, dass ich möchte, dass ich wissen möchte, wie ich mich gleich fühle. Mhm. Das heißt, ich trinke ein Bier, wenn ich gestresst bin, weil ich weiß, in 20 Minuten fühle ich mich lockerer. Mhm. Ich nehme Heroin oder ein anderes Opiat, weil ich weiß, dann fühle ich mich in 5 Minuten schmerzfrei. Mhm. Das heißt, die Vorhersehbarkeit eines erwünschten Zustandes ist die Motivation von Suchtentwicklung. Kein Mensch denkt sich mit 12, wenn ich groß bin, bin ich so voll, dass ich mir in die Hosen scheiß im Bett und merk's nicht. Also das passiert ja, wenn man Alkoholiker ist. Möglicherweise. Das ist aber ja kein Wunsch, sondern das ist eine in Kauf genommene Nebenwirkung, weil das Bedürfnis danach, aus dem aktuellen Chaos, aus dem aktuellen Schmerz raus, endlich in den Zustand zu kommen, den ich mir wünsche und den ich vorhersehen kann, wo ich eine gewisse Kontrollillusion dadurch habe, das ist der Druck, der diese Sucht macht. Und Psychedelika, die sind überhaupt nicht vorhersehbar.
Nein.
Und das ist der Punkt. Deswegen kommt nicht das gleiche Suchtmuster, dass man sagt, so, jetzt machen wir jedes Wochenende irgendwie lustig trippen. Mhm. Das wird nicht passieren, weil es wird nicht so sein, dass ich dadurch in einen Zustand komme, den ich mir wünsche und den ich vorhersehbar erreiche durch diesen definierten Konsum.
Ja.
Sondern es wird was passieren, jedes Mal irgendwas Neues, jedes Mal eine neue Journey, jedes Mal eine neue Aufgabe.
Ja.
Was hingegen passieren kann, ist, dass durch eine unsaubere Integration ein Bedürfnis ist, immer wieder so vielleicht die entheogenen, also die mir Gott nahebringen oder den mir inneren Gott zeigenden Momente, dass ich die immer wieder suche, dass ich immer wieder versuche, diese erste sensationelle Erfahrung vielleicht nachzuspielen.
Ja.
Also es kann schon sein, dass eine fehlende Integration ein von außen wie ein Suchtmuster aussehendes Verhalten da ist.
Ja.
Das ist aber nicht so, dass der Mensch dann körperliche Schmerzen hätte, wenn man ihm mal ein Wochenende diese Journey nicht ermöglicht.
Ja.
Das ist aber trotzdem so, dass er eine Hilfe braucht, um eine richtige Integration zu machen.
Ja, und gleichzeitig, da gehen wir dann natürlich jetzt sehr tief rein, ist dann auch die Frage, ist ein Psychedelika halt eine klassische Droge? Weil ich sag mal, wenn jemand das in einem regelmäßigen Abstand macht, keine Ahnung, einmal im Monat, ist das dann eine Sucht? Würde ich sagen nicht, sondern es ist wahrscheinlich auch ein gezielter, sinnvoller Gebrauch, um irgendwie zum Beispiel sein Bewusstsein zu erweitern.
Es kommt auf die Intention an.
Aber dafür braucht es, genau, und dafür, in diesem Verständnis sind wir noch lange nicht. Es braucht halt dafür überhaupt eine sinnvolle Kultur überhaupt erstmal dahinter. Und was du einfach so schön gerade dargestellt hast, es ist nicht erwartbar, was mir begegnet. Und meiner Erfahrung nach ist, dass wenn Leute häufiger diese Erfahrung machen, also es gibt tatsächlich Menschen, die sehr regelmäßig, keine Ahnung, Ayahuasca zum Beispiel zu sich nehmen und noch ein Thema und das noch und so weiter. Und da wäre es wahrscheinlich aus unserem kulturellen Verständnis sinnvoller, diese Integration zu machen und nicht immer wieder in Kontakt mit der Pflanze zu gehen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass es auf körperlicher Ebene und auf psychologischer Ebene keine Nebeneffekte hat, wie es zum Beispiel Alkohol hat, was aggressiver macht, was den Körper zerstört, was die Psyche zerstört, was wirtschaftliche Schäden hat, was soziale Schäden hat. So, und dementsprechend muss man da so gucken. Das heißt, Man kann schon festhalten, dass Psychedelika wenig bis gar kein Suchtpotenzial haben, dass das Suchtpotenzial höchstens dadurch entsteht, dass man sagt, ich habe eine bewusstseinserweiternde Erfahrung gehabt und ich möchte mich selber jetzt tiefer fühlen und verstehen können und dieses Werkzeug, dieses Tool hilft mir dabei, dahin zu kommen. Und jetzt sehe ich das Problem dann eher aus systemischer Sicht. Uns fehlt die Kultur, das angemessen zu begleiten. Und dadurch passiert es, dass häufig manchmal Leute im Underground diese Erfahrungen machen, eine krasse Erfahrung haben, dadurch strugglen, weil wir gar nicht die Kultur dafür haben, sowas zu integrieren, auszutauschen, mit dem eigenen Netzwerk darum zu gehen und so weiter. Und das bringt die Gefahr. So, aber nicht die Substanz ist da das Böse, sondern der fehlende Rahmen, die fehlende Kultur und vor allen Dingen das ist das Gefahrenpotenzial. Und jetzt überlege ich, denke ich immer, was für ein Potenzial dahinter vermeiden wir und lassen wir einfach unausgeschüttet. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es Empathie fördern kann, Entscheidungstreffen verbessern kann, Achtsamkeit verbessern kann, das Körperempfinden verbessern kann, die Verbundenheit zur Natur stärken kann und so weiter. Das sind ja alles Attribute, die vielleicht gar nicht schlecht für die Zeit wären, die wir aktuell so haben. So im Vergleich zu, ich denke immer nur zu der aktuellen Kultur, wo Alkohol halt der King ist. So.
Bei uns, genau. Bei uns, ja. Also, genau, hier im Westen.
Ja, aber sehr schön dargestellt mit der Sucht. Also das, es ist nicht vorhersehbar.
Ja, so ist es. Ja. Und damit ist das Hauptargument weg. Das ist andere, ich würde das, wenn jemand einmal im Monat zu einer Ayahuasca-Journey geht, da würde ich auch nicht sagen, das ist ein Suchtverhalten, sondern ich würde sagen, es ist vielleicht eine suboptimale Nutzung.
Ja.
Denn du hast das neulich schon mal erwähnt und ich möchte es gerade nochmal sagen, Psychedelika helfen uns zu sehen, wie schön das Leben ohne Psychedelika ist.
Yes.
Und das ist ein wichtiger Aspekt davon. Und dann ist die Integration noch nicht fertig.
Ja. Ja.
Und dann ist es im schlimmsten Fall ist es rausgeschmissenes Geld.
Ja.
Im besten Fall ist es halt ein schönes Ritual mit Leuten, die man mag.
Ja.
Ich glaube, da kann man das irgendwo einsortieren.
Ja.
Lass uns aber noch zum Körper gehen.
Ja.
Wenn wir gerade schon von dem, was machen andere Gifte mit dem Körper oder was macht hier eine Droge. Droge übrigens, das Wort kommt einfach nur von trocken.
Mhm.
Das heißt, alles, was getrocknet ist, ist im ursprünglichen Wortsinn eine Droge.
Mhm.
Dann gibt es auch eine Drogerie und du kannst aber kein Heroin kaufen, obwohl das Wort sehr, sehr nah beieinander ist. Und deswegen, freilich ist es eine Droge. Ja?
Ja.
Tabak übrigens auch. Also immer, sobald es getrocknet ist, ist eine Droge. Und alles andere, was der geneigte Hörer jetzt an Assoziationen hat mit dem Wort Droge, ist gesellschaftlich konnotiert.
Ja, aber nicht. Sag's noch ein paar Mal, es kommt über einen Trigger
dann. der Wortsinn ist einfach nur, wir haben da was und wir haben es getrocknet.
Ja, ja. Ja.
Und das ist eine reine Deskription und keine Bewertung.
Okay, lass uns Risikovermeidung, Körper.
Zurück zum Körper.
Ja, 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 ja.
Die Frage ist, wie oft passiert denn überhaupt was und was passiert?
Ja.
Und da docke ich aus meiner anästhesiologischen Weltsicht dran.
Ja.
Die Anästhesie ist ja ein Fachgebiet, was mit Blut geschrieben wurde.
Mhm.
Das waren ursprünglich die Operateure, die nicht gut waren im Operieren, die mussten die Narkose machen.
Mhm.
Das sind also ein Körperklaus nach dem anderen, hat dann irgendwas gemacht und dann haben sie lebenswichtige Funktionen ausgeschaltet und dann sind Leute gestorben.
Ja.
So entstand das Fachgebiet. Und irgendwann haben sie festgestellt, ja, es hat dann doch ein gewisses Risiko, wir machen einen eigenen Facharzt draus. Das ist Mitte des letzten Jahrhunderts passiert.
Wahnsinn.
Ja, genau, das muss man bedenken.
Also,
das ist meine medizinische Sozialisierung. Das heißt, bei allem, was der Anästhesist macht, hat er im Hinterkopf, das passiert so und so oft, das ist die Risikogruppe, die haben weniger Risiko.
Mhm.
Muss ich das aufklären oder muss ich nicht?
Ja.
Kann ich einfach sagen, ne, das ist halt dann so.
Ja.
Und die Regel ist, man sagt, das, was ganz, ganz häufig auftritt, auch wenn es selten ist, zum Beispiel Übelkeit. Wenn Frauen Narkosen bekommen, gibt es oft Übelkeit. Also muss man es ihnen sagen.
Mhm.
Und dann die Sachen, die sehr, sehr selten auftreten, aber tödlich wären oder sehr schlimm wären. Das würde man auch sagen.
Mhm.
Und jetzt haben wir hier die entspannte Situation, dass es relativ wenig Sachen gibt und die treten auch noch selten auf.
Ja.
Nichtsdestotrotz wollen sie erwähnen.
Ja.
Selten, damit meine ich, es gab eine Untersuchung mit 12.000 Konsumenten von verschiedenen Psychedelika, viel LSD, aber auch viel Psilocybin dabei.
Mhm.
Und von denen haben 0,2% überhaupt eine medizinische Behandlung gebraucht.
Mhm.
0,2% ist so, dass wir das in der Medizin relativ entspannt sehen würden. Das wäre sehr selten.
Mhm.
Und
Und gleichzeitig, es waren auch in einem unkontrollierten Setting. Also es war jetzt nicht in einem begleiteten Setting wahrscheinlich, diese 13.000.
Also, genau, also ja. Das waren Leute, die quasi, wo was aufgetreten ist und die sich dann gemeldet haben. Ja. Man hat wenig Aussagen über die Schwere, das geht dann über die Giftnotrufzentralen, dass man da Daten sammelt.
Ja.
Und das ist natürlich aber halt ein harter Bias, weil wer bei der Giftnotrufzentrale anruft, der hat Symptome, die ihn dazu bringen, bei der Giftnotrufzentrale anzurufen.
Ja.
Und gleichzeitig weiß man gar nicht, wie viele Millionen gleichzeitig irgendwas nehmen. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Wir können uns aber ein bisschen orientieren an dem, was haben denn schlaue Leute, die Studien gemacht haben, sich überlegt, was nehmen wir für Ausschlusskriterien.
Ja.
Und das hat ja immer so eine gewisse Rationale. Und wir werden gleich sehen, die ist in manchen Fällen stabil und in manchen Fällen halt relativ lustig.
Mhm.
Und stabil zum Beispiel ist, die Rationale anzugucken, wenn jemand schwere Herzprobleme hat.
Mhm.
Und das hängt damit zusammen, das ist ja also unmittelbar nachvollziehbar. Und das kennt man von Serotonin, wenn es anschwillt im Körper, dann geht der Blutdruck hoch.
Mhm.
Dann geht auch die Herzfrequenz ein bisschen hoch.
Mhm.
Add-on kann es ja sein, dass du Erlebnisse hast in der Journey, die dich aufregen.
Ja.
Und das kann nochmal den Blutdruck und die Herzfrequenz hochsteigen, unabhängig vom neuropharmakologischen Effekt.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich zwei Todesfälle, die damit beschrieben wurden.
Mhm.
Und das eine war ein transplantiertes Herz.
Mhm.
Davon weiß man, dass die nicht so gut reagieren auf so Stress, weil die, wenn es reingebaut wird, dann wächst der Nerv nicht mehr ins Herz rein, sondern dann funktioniert es nur noch über Adrenalin, dass es rauf und runter geht.
Aha.
Und wenn du dann zu viel Adrenalin hast, was passieren kann, dann kann es sein, dass es dem Herz nicht gut geht.
Mhm.
Ich würde also als Mensch mit einem transplantierten Herzen mich rantasten und erstmal eine niedrige Dosis machen und gucken, wie geht es mir überhaupt.
Ja.
Und nicht gleich mit einer heroischen Dosis reingehen und schauen, dass ich alle Probleme meines bisherigen Lebens klären kann.
Was man sowieso vielleicht nicht machen sollte.
Was insgesamt möglicherweise eine ganz gute Herangehensweise ist.
Ja.
Und... Und deswegen werden in Studien Patienten mit Herzproblemen ausgeschlossen.
Ja. Ja.
Im echten Leben muss man halt gucken, was ist denn das für ein Problem? Herztransplantation ist eher unüblich. Nicht so viele Leute laufen durch Deutschland mit einem transplantierten Herzen.
Ja.
Und dann sollten die eben auch möglicherweise mit ihrem Kardiologen drüber sprechen.
Ja.
Sag mal, wie ist denn die Pumpe gerade? Hast du den Eindruck, das läuft gut?
Ja.
Oder bin ich halt mehr so auf Reserve gerade?
Ja. Ja.
Oder pfeife ich vielleicht nur auf drei Zylindern im Moment, dann ist es einfach der falsche Zeitpunkt.
Ja, ja.
Okay. Das darf auch realisiert werden.
Also Herzerkrankungen, Herzkreislauf.
Ist zumindest zu überdenken,
ob das
gerade eine gute Idee ist.
Ja. Ja.
Oder man stellt es halt vorher ein.
Ja.
Das kann man auch machen.
Ja.
Das nächste ist Lebererkrankungen.
Mhm.
So, und das, dann wird es schon ein bisschen theoretischer. Und zwar hängt es damit zusammen, dass der Abbau von Psilocybin in der Leber erfolgt.
Mhm.
Und wenn die Leber grundsätzlich erkrankt ist, dann kann der Abbau länger dauern und damit verlängert sich möglicherweise die Journey.
Mhm.
Das ist jetzt an sich nicht ganz dramatisch. Dadurch, dass die Leber aber ein extrem komplexes Organ ist und diese Abbauprozesse, die sind schon verstanden, aber die sind nicht vorhersehbar.
Mhm.
Du kannst nicht sagen, wir haben diesen und jenen Leberwert, dadurch verlängert sich die Journey um 30%. Das ist nicht denkbar, sondern die Leber ist einfach relativ komplex.
Ja.
Und deswegen ist im Studiensetting, das ist natürlich Blödsinn, eine so komplexe Variable mit hineinzunehmen.
Mhm.
Darum sagen die, nein, wir nehmen keine Patienten, die einen Leberschaden haben.
Mhm. Mhm.
Im echten Leben kommt es halt darauf an, wie wichtig es dir gerade ist und was ist die Ursache für die Lebererkrankung.
Mhm. Mhm.
Wenn die Ursache für eine Lebererkrankung Alkoholismus ist
und
du denkst, du kriegst mit einer Psilocybin-Journey die Ursache für deinen Alkoholismus gebacken, dann mag das eine gute Idee sein.
Mhm.
Mhm. Wenn du keine Ahnung hast, warum deine Leber gerade kaputt ist und du schmeißt einfach irgendwas drauf und guckst, was passiert, dann ist das die falsche Intention. So würde ich das auch wieder absprechen mit jemandem, der sich sowohl mit der Einschätzung auskennt von Substanzen, als auch mit Körper. Also möglicherweise halt ein Arzt deines Vertrauens. Und der auch sagen kann...
Der im besten Fall natürlich auch eine gewisse Reflexion über Psychedelika hat. Also das ist...
Der zumindest das als einen gangbaren Weg sieht
und
nicht von vornherein vorverurteilt.
Und man muss tatsächlich sagen, da gibt es immer mehr. Also ich krieg... Ne, also ich hab,
unbedingt.
Es hat mir auch letzte Woche hat mir noch irgendjemand geschrieben, dass der Hausarzt gesagt hat, haben Sie schon mal über psychedelische Therapien über nachgedacht?
Oh, schön.
Wo ich dachte, okay, krass, so ein Hausarzt auf dem Land... Weil die Person, die mir geschrieben hat, die mir das kommuniziert hat, Stress hat.
Ja.
Wo ich dachte, interessant.
Aha.
Wow. So weit sind wir. So. Und also, ja, okay, zurück.
Ich möchte auch da nochmal kurz hinweisen auf das, was wir im Sommer auf der Insight erlebt haben.
Ja.
Da waren irgendwie 600 Forscher, Kliniker, Anwender, Therapeuten.
Ja.
Und die haben die Offenheit und die transportieren die in ihre Communities.
Yes.
Wir hatten da ein Panel, wo ein Forscher gefragt hatte, gibt es hier jemanden, der schon Erfahrung gemacht hat mit psychedelischen Substanzen? Bitte alle die Hände unten lassen, die Erfahrung gemacht haben. Und keiner hat die Hand gehoben. Ich habe rumgeguckt und gesagt, aha, interessant. Und dann hat er nochmal gesagt, und bitte alle die Hände unten lassen, die das in einem informellen Rahmen gemacht haben. Und alle haben die Hände unten gelassen. Das heißt, wir haben da mit 600 Leuten 3 Tage drüber gesprochen, wie gut das ist für Patienten, wie wichtig das sein kann. Und wir haben unglaublich viele Studienergebnisse gehört, wie wichtig das ist.
Ja.
Und keiner von denen, die da waren, haben das über eine Studie kennengelernt.
Ja.
Alle, die da waren, haben für sich Ergebnisse erlebt, die ihr Leben verändert haben, so dass sie das als Weg sehen ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihrer klinischen Tätigkeit.
Ja.
Und sie mussten alle in informelle Kontexte gehen, also auf Retreats, in andere Länder, in einem Wohnzimmer von jemandem, der das schon mal gemacht hat. Mussten sich was schicken lassen, was gar nicht so legal ist in dem Land, wo sie gelebt haben.
Ja.
Alle in dem Saal.
Ja, ja. Krass, ne?
Und es war ihnen so wichtig.
Ja.
Und deswegen sind Leute aus Nordamerika nach Berlin geflogen dafür, weil die wussten, hier wird darüber gesprochen, was als nächstes passiert.
Ja.
Und da wurde auch über die Studien gesprochen, die wir jetzt haben. Und der nächste Punkt, warum Leute aus Studien rausfliegen, ist Krampfleiden.
Mhm.
Und wir wissen, dass das passieren kann, dass die Krampfschwelle sich verändert dadurch. Und möglicherweise ist es auch eine ganz gute Idee. Es ist in auch weil die Leute halt ausgeschlossen werden mit Krampfleiden, ist bis jetzt in keiner Studie jemand mit einem Krampf aufgetreten.
Mhm.
Aber das bedeutet, wenn einer nicht die Disposition hat, dann macht zum Beispiel Psilocybin, dann macht aber auch LSD, keinen Krampf.
Mhm.
Das Gleiche, da kommen wir später noch dazu, bei psychischen Erkrankungen. Es gibt keine Psychose ohne Veranlagung unter Psychedelika.
Mhm.
Das passiert nicht.
Mhm.
Und dann kannst du aber, du könntest auch schwanger werden und eine Psychose bekommen, wenn du eine Veranlagung hast.
Ja. Ja.
Da ist dann nicht der Pilz schuld.
Ja.
Oder die Schwangerschaft, sondern es ist halt einfach ein Teil von deinem Leben, dass du eine Psychoseneigung hast.
Und dennoch, genau, und dennoch ist es so, dass Menschen mit einer Veranlagung für eine Psychose quasi auch ausgeschlossen werden aus Studien und auch bei uns im Screening quasi ausgeschlossen werden. Psychose und Schizophrenie.
Genau, ne? Das ist aus Studien deswegen, weil die halt einfach eine möglichst homogene Gruppe haben möchten, um Ergebnisse zu haben. Die wollen ja irgendwas rechnen.
Ja, ja.
Und wenn dann einer danach psychotisch wird, dann fällt er schon mal raus.
Ja.
Das heißt Zeit und Kostenaufwand und kein Ergebnis.
Ja.
Bei Peck ist es so, dass das ein Bereich ist von Betreuung, der in diesem Rahmen so nicht gewährleistet werden kann.
Ja, so oder so. Ne? Also, ne,
das ist einfach,
das müssen wir sagen, wir sind ein Coaching-Rahmen, ne? Und das sollte, glaube ich, auch unabhängig jetzt von Peck oder von jeglichem, also das, in jedem Coaching-Rahmen müssen Menschen, die einfach Therapiebedarf haben.
Therapie?
Die brauchen Therapie, bitte. Ne? Die Trennung, die muss einfach klar sein und das ist unabhängig von irgendeiner psychedelischen Erfahrung, dass da eine saubere Trennung stattfindet und dass da auch ein professioneller Blick gebraucht wird und auch ein gewisses Verständnis sowohl für Therapie und auch vor allen Dingen die Grenze zu Coaching. So, ne? Also das ist unabhängig davon, aber dennoch ist es spannend, dass das auch in Therapieformen zum Beispiel sehr kritisch dann schon betrachtet wird. Ne? Weil es kann ja zum Beispiel auch sein, ne, dass das kenne ich auch aus der Vergangenheit, dass eine Person ist, die in ihrer Familie psychotische Veranlagungen hatte, ne, bei der Mutter, glaube ich, oder so. Und dann muss man da sehr vorsichtig sein, zu sagen, auch wenn sie kerngesund ist, will sie das angehen. Spannenderweise ist es übrigens, wenn ich da richtig informiert bin, dass das Ganze auch auf Theorien übrigens beruht. Also es gibt gar nicht es gibt gar nicht diese vielen Fälle von, dass Leute dann in eine Psychose kommen und so weiter, sondern es ist eine Hypothese, die aufgestellt wurde, die aber noch gar nicht belegt ist, sondern es ist eher aus einem Sicherheitsbedürfnis, was auch total gut ist. Und bitte, wir müssen uns da langsam durchnavigieren, um dieses Feld sinnvoll aufzudecken und nicht die gleichen Fehler zu machen, wie es vielleicht vor 60 Jahren zumindest da einfach etwas achtsamer und behutsamer vorgehen. Nur gleichzeitig finde ich es einfach aus Klarheitsperspektive wichtig, dass wir haben das nicht, das ist nicht belegt. So, ne? Es ist nicht es ist nicht belegt, dass man das nicht machen sollte. Und es beruht auf keinen Daten, die das nachgewiesen haben.
So. Also es ist ein bisschen schwierig, in dem psychiatrischen Krankheitsmodell zu gucken, ab wann ist irgendwas krank,
ja,
ab wann nicht.
Mhm.
Bis in die 80er rein stand Homosexualität bei dem Psychiater noch unter den Krankheiten.
Mhm.
Ist für uns jetzt gar nicht mehr so gut nachvollziehbar.
Das ist echt krass.
Und es gibt andere Aspekte, die zum Beispiel ganz lange nicht drin standen. Also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung.
Ja.
Also diese chronische, wir sprachen schon von den ACEs, was ja, du aus deiner Kindheit mitnimmst.
Ja.
Das ist nicht das Gleiche wie ein Trauma, wie ein Flugzeugabsturz und du hast dann dadurch ein Trauma bekommen. Und da taten die sich auch ganz, oder tun sich immer noch schwer. Ne? Bessel van der Kolk hat ein Wahnsinnsbuch dazu geschrieben. Der hat es damals vorgeschlagen und es kam nicht rein. Aber
wie heißt nochmal, das ist ein großartiges Buch, einfach, dass wir diese Empfehlung drin haben. Hast du den Namen im Kopf? Van Kolk oder von
Bessel van der Kolk und ich weiß überhaupt nicht
mehr. Oh, ich komme auch nicht mehr gerade drauf.
Das ist schon ein Jahr her, dass ich das gelesen habe, aber wir packen es in die Shownotes.
Ja, gute Idee, sehr gut. Ja,
ja. Ja. Irgendwas mit Schmerz.
Der Körper, Wunden heilen, irgendwie sowas.
Body.
Your body is your.
Das müssen wir nachher
verdammt, okay, wir haben
The Body Keeps the Score.
Ne, genau, The Body,
so heißt
keeps,
the body
score.
Keeps the Score. Auf Englisch ein Wahnsinnsbuch, auf Deutsch ein richtig geiles Buch.
Ja.
Also, ich glaube, Body
ja,
Keeps the Score.
Ja.
Das heißt, im
ja,
Körper ist der Spielstand gespeichert.
Ja,
das bedeutet es.
Der
ja, oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an das Buch denke. Unbedingt.
Ja,
so. Und da, wir sind aber drauf gekommen, ja, über diese Fluidität in der Sicht auf den Menschen, ob er krank sei oder gesund.
Mhm.
Und ganz, ganz viele Sachen werden schnell als krank gesehen. Halluzinationen sind doch nicht per se ein Krankheitssymptom.
Ja.
Wenn du alte Leute durch die Straße laufen siehst, die so vor sich hin plappern,
mhm,
dann ist ganz oft so, dass die schwerhörig sind. Und mhm, dann beginnt das auditive Gehirn einen Soundtrack einzuspielen.
Mhm.
Das heißt, die hören Stimmen. Die unterhalten sich möglicherweise mit irgendjemandem, den sie kennen. Und der einzige Grund ist, dass nicht mehr die ganze Zeit Sound von außen kommt. Und der auditive Cortex hat halt Bock auf Sound, also mhm, macht der Sound. Und dann haben die ein echtes Erlebnis von der Stimme und dann reden die.
Mhm.
Die laufen nicht über die Straße, weil die bekloppt sind und deswegen reden die dabei, sondern weil sie wirklich was hören. Mhm. Hat das jetzt einen Krankheitswert? Nein. Aber früher wurden die Leute, die so alt sind und die so komische Sachen gemacht haben, in die Ecke gesetzt und die durften dann noch zum Beispiel das Spinnrad bedienen. Daher kommt die Formulierung, ach, der spinnt.
Mhm.
Der sitzt in der Ecke, der funktioniert nicht mehr richtig, der spinnt.
Ach, interessant.
Der sitzt in der Ecke und bedient das Spinnrad, weil dazu taugt er noch. So, wie fluide ist das alles?
Ja.
Was wir als funktional ansehen, wie funktioniert mein Leben, wo ja, bin ich noch leistungsfähig, wo ja, habe ich ein Symptom, wann ist ein Symptom eine Störung?
Ja.
Wir wollen das einfach mal vielleicht auch so fluffig im Raum stehen lassen. Das, mhm, wo wir uns gerade unterhalten, was normal ist, was nicht normal ist,
mhm,
das ist in 10 Jahren sehr, sehr sicher,
mhm,
ganz anders interpretiert.
Ja.
Und dann zeigt sich wieder, kommen einzelne Denkschulen, in denen das liberaler gesehen wird oder wieder enger gesehen wird. Das ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben. Und damit, mhm, sind wir wieder eben genau bei dem. Nämlich,
ja,
was sehen wir als bedrohlich an?
Ja.
Welche Komplikationen, welche nicht?
Ja. Ja.
Und zu den körperlichen Sachen, um
ja,
einfach mal den,
ja, bitte, sehr,
den Bogen gern zurückzumachen. Und das, wo ich schon geschmunzelt hatte, als ich es gelesen habe, weil ich konnte es mir nicht erklären, war die Zuckerkrankheit, Diabetes.
Mhm.
Das hat überhaupt nichts damit zu tun.
Mhm.
Der Grund ist, dass man halt oft lange Stunden fastet.
Mhm.
Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass auch der Fastenblutzucker bei Patienten mit Diabetes auch mal runtergehen kann.
Mhm.
Und deswegen werden die in Studien nicht aufgenommen,
ja,
weil man da einfach halt ganz normale Daten möchte.
Ja. Ja.
Und deswegen, weil in Studien keine Diabetespatienten sind, wenn du irgendwo guckst, wann ist es risikohaft, ein Psilocybin zu dir zu nehmen,
mhm,
steht da Diabetes.
Mhm.
Das ist ohne Sinn und Verstand.
Mhm.
Das hat überhaupt nichts mit der Krankheit zu tun,
mhm,
sondern halt mit der allgemeinen Lebensführung. Der Diabetiker, mhm, der muss schon irgendwie klarkommen mit seinem Zucker.
Mhm.
Das, ja, muss er aber, ob er jetzt gerade bei, ja, Peck ist oder nicht.
Ja, ja, ja. Naja,
das
und
ist
ich meine, das Gute ist ja auch in den Studien, wird halt auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis und einfach auch ein Gefahrenpotenzial irgendwie anerkannt. Und das ist ja gut, einfach zur Orientierung. Und es gibt so eine gewisse einen doppelten Boden und wir probieren möglichst viele Risiken erstmal zu vermeiden, um dem Ganzen auch irgendwie einen sicheren Stand zu geben, weil der einfach sehr wackelig ist. So.
Und wir dürfen das auch unterscheiden. Wir können sagen, was ist für die Studienärzte wichtig und was sind aber Real-Life-Data.
Ja.
Und da muss ich sagen, hat das sogar keine Bedeutung mehr.
Ja, und genau, und da und das kann man ja auch reflektieren. Das ist ja das Gute. Ne? Das ist ja auch, ne, da kann ne, da, wir machen vor PEC immer ein Screening und wir haben eine gewisse Schulung bekommen, um die Daten interpretieren zu können. Und wenn da was ist, wo wir merken, alles klar, da müssen wir drauf. Müssen wir darauf achten oder müssen wir in Absprache gehen, dann gehen wir halt in Absprache, so mit, weil das dann über unsere Kompetenz überschreitet. Und das ist eigentlich auch total schön, das haben wir regelmäßig gehabt, dass da jemand dabei war, wo wir auch nicht genau weiter wussten. Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt, haben das abgesprochen und dann haben wir entweder Nein gesagt oder Ja gesagt, hatten das aber auf dem Schirm und konnten das gut durchbegleiten.
Genau.
Und so sind wir sehr gut bis jetzt gefahren. Sehr gut.
Absolut. Also so vom Workflow ist es so, die Leute machen diesen Screeningbogen und wenn dann irgendwas auffällt, bekomme ich das zugeschickt.
Ja.
Und dann soll ich so eine erste Einschätzung machen. Und wenn ich dann sehe, dass die nehmen irgendwelche Medikamente, die halt angekreuzt wurden bei Medikamenten und ich, für viele weiß ich die Interaktionen und für viele andere muss ich es recherchieren.
Ja.
Und dann sehe ich, okay, das hat damit nichts zu tun.
Ja.
Und dann ist es okay und dann wird der Bogen freigegeben, ohne dass ich mit den Menschen sprechen muss.
Ja.
Manchmal gibt es das auch, dass ich mit den Menschen direkt sprechen muss, um zu schauen, wie ist denn das? Wie, was war denn in deiner Familie an Vorgeschichte?
Ja.
Und dann lässt sich das anders sortieren.
Ja.
Neulich hatten wir eine bestimmte genetische Disposition, also einen bestimmten Zusammenhang, der da wichtig war. Und in der Tat gab es sogar eine kanadische Studie, die Mitte des Jahres begonnen wurde, wo Psilocybin für diesen genetischen Zustand verwendet wurde, um da eine Verbesserung der Gesundheit zu machen.
Mhm.
Das eine Studie, die gerade begonnen wurde, bedeutet noch nicht, dass wir irgendwelche Ergebnisse wissen.
Mhm.
Wir wissen aber, es gibt hier ein Unternehmen, das so viel darüber nachgedacht hat, dass sie den Eindruck haben, es könnte profitabel sein, also wirtschaftlich profitabel, aber auch für den Patienten profitabel und zumindest nichts groß dagegen sprechen. Und das sind dann so Ergebnisse. Wir sind hier in einem Feld, das einfach noch sehr frisch ist und da ist noch nicht alles beackert.
Nee, absolut nicht.
Und drum müssen da einfach sehr individuelle Entscheidungen
Und es kommen auch immer, also kommen ja jedes Jahr neue Erkenntnisse raus. Also ich bin auch gleich noch, ich habe auch noch ein paar Fragen im Kopf. So, ne, ich würde gerne über Antidepressiva sprechen und, und so, weil das kommt immer mal regelmäßig, dass die Frage ist so häufig und ich weiß, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich drei unterschiedliche Antworten kennengelernt und deswegen, ich finde es, aber
ja, möchte ich auch gerne was dazu sagen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch, also mein nächster Punkt.
Ja.
Ich habe gerade schon angedeutet, wie wir damit umgehen, wenn Menschen Substanzen nehmen.
Ja.
Und natürlich hat es ein gewisses Interaktionspotenzial.
Das ist geil, Substanzen. Ja. Medikamente, Substanzen.
Medikamente, also ärztlich verschriebene Substanzen nehmen. Genau. Serotonin, wenn das zu hoch geht, dann kann das ein sogenanntes Serotonin-Syndrom machen.
Ja.
Und es gibt in der Psychiatrie drei so überwärmte Syndrome und eins davon ist das Serotonin-Syndrom und das ist ein psychiatrisches Krankheitsbild. Das heißt, den Leuten geht es dann auch echt nicht gut. Die werden verwirrt und die heizen auf, da geht die Herzfrequenz hoch, also der ganze Körper wird aufgedreht. Und natürlich ist es so, wenn man serotoninerg aktive Substanzen hat und viele Antidepressiva wirken halt voll rein in den serotoninergen Regelkreis, dann ist diese Gefahr da. Und jetzt haben wir ein bisschen Glück. Das Allerhäufigste, was wir sehen, und auch das Häufigste, was ich in der, im Krankenhaus sehe und in meiner ärztlichen Praxis, ist Escitalopram. Das ist ein relativ gut verträgliches, hat also wenig Schwierigkeiten beim Ausschleichen, wenn die Leute wieder fit sind. Hat gewisse Probleme, wie alle Antidepressiva, gibt es Absetzphänomene und die sind furchtbar in der Reduktion der Lebensqualität. Das muss auch kritisch betrachtet werden.
Ja.
Wenn man beginnt mit einem Antidepressivum, muss immer mit betrachtet werden, wie lässt sich das wieder ausschleichen irgendwann. Das ist jetzt nicht so, dass man Antidepressivum reinmacht und sagt, du nimmst jetzt einfach die nächsten 50 Jahre und alles tutti. Sondern es muss immer überlegt werden, wenn da die depressive Phase besser wird, wie lässt sich das reduzieren.
Ja.
Und Escitalopram ist dafür ganz geeignet, anders als andere.
Das möchtest du damit noch weitergehen?
Nämlich, also die geile Punchline ist, und tatsächlich gibt es keine Interaktion. Es gibt keine Probleme bei Patienten, die Escitalopram nehmen, wenn die zusätzlich Psilocybin nehmen, obwohl beides Serotonin wirkt.
Ja, also von dem auch, was ich zusätzlich noch gelesen habe, was halt passieren kann, dass Menschen dadurch den Effekt etwas gedämpfter fühlen.
Ja, und zwar den stressigen.
Ja.
Und das ist für Escitalopram nachgewiesen.
Ja.
Die Erfahrung als solche ist nicht geschwächt, aber der Stress ist mehr rausgenommen.
Ja.
Wenn
ja, und dadurch kann es aber manchmal passieren, dass quasi dieser Durchbruch nicht ganz so stark funktioniert. Na, also korrigier mich, mein Verständnis ist auch, dass das Antidepressivum, das klassische, häufig einen dämpfenden Effekt auf die emotionale Welt hat. So, und klassische Psychedelika haben eher einen Emotionen öffnenden Aspekt. Und beides kann ja einen positiven Aspekt haben. So, ne? Also dämpfen kann manchmal gut sein. Wenn ich so viel fühle und es ist so, dann schub und ich merke, ah, so. Und gleichzeitig, wenn ich das rausschleicht, kommen die Emotionen aber natürlich ja häufig wieder. So, ne? Außer es ist ein Regulationsprozess im Gehirn stattgefunden. Und gleichzeitig bei Psychedelikern, die öffnen natürlich etwas. Und das kann natürlich auch erstmal auch destabilisieren und ich muss gucken, wie ich damit umgehen kann.
Ist ganz wichtig. Diese initiale Destabilisierung kann ich aber auch haben, wenn ich zum Gesprächstherapeuten gehe.
Ja.
Das ist immer so. Wenn Beginn ist, wo ich mit einem gewissen Leidensdruck in eine klärende Situation reingehe, dann destabilisiert das mein altes Muster.
Ja.
Na, und das ist ja genau, was ich will.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass das sich lustig anfühlt in der Zeit, sondern das ist unangenehm, wenn meine Muster, die mich 40 Jahre getragen haben, destabilisiert werden. Dann habe ich erstmal nichts, an was ich mich festhalten kann.
Worauf ich auf jeden Fall noch letztendlich noch hinaus wollte, dieses Emotionendämpfenden, dieser Effekt hat natürlich das merkt man in der Erfahrung, dass Menschen dadurch vielleicht nicht so tief reinkommen oder merken, irgendwie spüre ich das gar nicht so sehr, weil natürlich da auch eine gewisse Disbalance ist, wenn es darum geht, die emotionale Welt zu öffnen.
Ja.
So, das ist aber nicht nur auch im Bereich der Psychedelika so, das habe ich auch im Coaching erlebt, wo ich Menschen mit Emotionscoaching begleitet habe, neben einer Therapie. Ne? Also ne, gerade auch Coaching kann ja gerade, also vor allen Dingen dann, wenn es abgesprochen ist, super unterstützend neben einer Therapie wirken. Es kann nur eben passieren, dass es, wenn die Emotionen gehemmt sind, blockiert sind, dass du einfach nicht so gut an den emotionalen Stress rankommst und dadurch auch nicht so stark in den Verarbeitungsprozess rein. Es kann blockieren.
Ja.
Ein Satz, ich möchte einfach nur einmal in den Podcast gesagt haben, weil bei Coaching Concert singe ich den Satz bei dem Lied Wir können alles sein. Antidepressiva sind ab heute illegal. Jede Apotheke hat jetzt Pilze im Regal. Und es ist jetzt, ich glaube, zweimal vorgekommen, ich erinnere mich an einmal, dass eine, eine Ärztin, ich glaube eine Psychiaterin, zu einem aus dem Team gekommen ist und gesagt hat, das wäre aber nicht gut, wenn Antidepressiva illegal sind. Die helfen ganz vielen Menschen. Und ich möchte einfach nur einmal gesagt haben, dass das eine Kunstline ist. Mir geht es nicht darum, das ist mir so wichtig. Mir geht es nicht darum, so dass Antidepressiva illegal sind. Für mich ist einfach nur diese Gegenüberstellung einmal so wichtig, dass ich das einfach nicht verstehe, dass Pilze illegal sind und Antidepressiva irgendwie fast für jeden recht leicht zugänglich sind. Und für mich es genauso viel Sinn ergeben würde, wenn es umgekehrt wäre. So, darum geht es. Das ist ein künstlerischer Ausdruck. Bitte das nicht zu wörtlich nehmen. Ich wollte es nur einmal live einmal kurz gesagt haben, dass das verstanden wird. Oder ich mich darauf mal beziehen kann. Genau, weil, okay.
Back to topic. Das ist natürlich auch halt, wie die Kollegin sozialisiert wurde. Und es ist ja, man kann ja gar nichts dagegen sagen. Wir hatten ganz lange Zeit gegen so schlimme emotionale Zustände kein Mittel.
Ja.
Und Leute haben sich umgebracht.
Ja.
Und das ist ganz schlimm, wenn Menschen sich umbringen, weil dafür sind wir nicht auf der Erde.
Nein.
Sondern wir sind dazu da, dass wir jemanden finden, der uns hilft mit unserem Schmerz.
Ja.
Und Antidepressiva haben da eine ganz große Erleichterung gebracht, weil zum Beispiel dieser große Schmerz dadurch gedämpft werden konnte.
Ja.
Und dann geht es eben darum zu integrieren. Ja. Was kommt danach? Also wenn ich einfach nur in die Leute Antidepressiva reinschmeiße, wie Drops, dann ist...
Was häufig leider passiert.
Genau, dann ist dieses Weinen weg.
Ja.
Und dann muss aber gucken, und was wird denn integriert? Was passiert denn danach?
Das Schlimmste, was passieren
könnte, ist, dass dann jemand durch seine Art zu leben, durch das System, in dem er ist, depressiv wird, als ganz gesunde Reaktion auf ein schlimmes System.
Ja.
Und jetzt geben wir ihm irgendwas und er trägt dieses schlimme System noch länger.
Ja.
Das wäre schlimm. Das wäre daneben.
Und das Schlimme ist, es wird ja häufig auch nicht begleitend zur Therapie genommen. Und sondern häufig wird es genommen, aber es geht gar nicht um was, es liegt eigentlich dahinter.
So. Ja, weil wir halt so ein biologistisch-mechanistisches Weltbild haben. Ja, auch.
Schwierig.
Ne? Genau, es ist schwierig.
Okay, lass uns, das könnte, glaube ich, wahrscheinlich mindestens eine komplette eigene Folge füllen.
Ja, und, gleichzeitig halte ich es für wichtig.
Ja.
Denn wenn wir über die Risiken von psychoaktiven Substanzen sprechen, dann können wir nicht sagen, wir haben nur bei Psilocybin-Risiken, über die wir reden müssen. Ja. Wenn du Antidepressiva nimmst, kann es sein, dass deine Libido weg ist danach. Und dass die auch nach dem Absetzen nicht wiederkommt.
Ja.
Ich halte sexuelle Gesundheit für etwas ganz, ganz Wichtiges für die Lebensqualität.
Ja, absolut.
Das heißt nicht, dass man dreimal am Tag ins Bett springen muss.
Nee.
Aber es heißt, dass man einen liebevollen... nee, ich will keinen Muss in dem Satz haben. Es geht mir darum, dass ich einen liebevollen Kontakt habe zu meinem Becken.
Ja, das wäre schön. Ja.
Das wäre wirklich schön. Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt von Gesundheit.
Ein Mentor von mir hat mal gesagt, wenn wir alle sexuelle Blockaden gelöst hätten, wären 50% der Probleme auf der Welt gelöst. Spannende Hypothese.
Das ist sehr Freud geprägt.
Ja. Ja. Aber vielleicht, also, ne, das wäre auch mit Sicherheit mal ein eigenes Thema, auch mal Antidepressiva im Vergleich zu Microdosing. Microdosing von Psychedelikern wäre mal also da gibt es ja schon auch Studien zu, da gibt es Vergleiche zu, die auch gar nicht so positiv ausfallen in Richtung Microdosing von Psychedelikern, wie das manche erwartet haben und so. Da kann man sich aber das Studiendesign auch kritisch betrachten und so. Aber sehr spannend. Könnten wir mal eine eigene Folge zu machen? Wenn du daran Interesse hast, dann schreib uns das doch gerne.
Okay. Ja, ich möchte tatsächlich nur eine ganz kurze Anekdote und dann höre ich auf mit antidepressiver Bashing.
Ja.
Und zwar Gerhard Grün.
Ach, es geht. Ich finde, es ist gar kein Bashing. Ich finde, es ist recht.
Okay.
Ich finde, es ist sehr auf Augenhöhe. Okay. Also, ja, wenn wir ein Bashing machen würden, würde ich ganz andere Dinge sagen. Also, okay,
ist noch kein Bashing.
Ja.
Aber es ist ein kritisches in Verhältnis stellen.
Ja.
Gerhard Gründer,
Professor
in Mannheim, hat eine bewegende Geschichte auf dem Kongress erzählt in Berlin. Von einem engen Freund von ihm, der in eine Depression gekommen ist. Und dann hat er ihm Venlafaxin verschrieben, ein starkes Antidepressivum, das Professor Gründer selber schon, er hat gesagt, als Studienoberarzt tausende Male verschrieben hat, im besten Wissen und Gewissen.
Ja.
Er hat gesagt, es ist wirklich gut, um Depressionen zu behandeln.
Ja.
Und dann so nach 1,5, 2 Jahren hat sein Freund keine Lust mehr gehabt drauf, weil er gemerkt hat, na, auch wenn es meine Depression so dämpft, es dämpft alles andere auch. Ich möchte das raustapern, also reduzieren, möglicherweise vielleicht auf 0 sogar.
Mhm.
Das war sein Wunsch. Und er hat es reduziert und es war Hölle.
Mhm.
Und er hat ganz, ganz schlimme Absetzphänomene gehabt.
Ja.
Die waren in der psychiatrischen Literatur ganz lange Zeit also überhaupt nicht ernst genommen worden.
Mhm.
Es hieß, die gibt's nicht. Oder wenn, die sind nicht so dramatisch.
Mhm.
Offensichtlich hat keiner von den Kollegen das bisher gehabt, dass er selber ein Antidepressivum absetzen musste. Sonst in der Regel kommt dann wenn ein männlicher Arzt eine Krankheit oder ein Problem bekommt mit dem Medikament, dann fängt er an, darüber zu forschen und zu lesen und vielleicht was zu machen und es zu publizieren. Vorher kann es gar nicht so relevant sein, wenn er das selber noch nicht hatte. Und da war das auch so. Und dieser Freund von Kollegen Gründer hat dann nach dem zweiten Absetzversuch einen Selbstversuch mit Psilocybin gemacht, ist mit seiner Partnerin nach Amsterdam, hat sich eine bestimmte Anzahl von Gramm geholt. Es war kein Microdosing, sondern es war eine amtliche Dosis. Und er
jetzt
hat
muss man dazu sagen, seine Partnerin, soweit ich die Geschichte richtig verstanden habe, hat Erfahrung damit gemacht, kannte sich damit aus, wusste, wie man einen Raum hält und so.
Genau.
Ganz
brauchst du jemanden dabei, der dich halten kann, der deinen Raum halten kann.
Ja.
Und hat es genommen und dann hat er Venlafaxin erfolgreich abgesetzt, ohne irgendwelche Absetzphänomene und danach ging es ihm gut. Wieder, das heißt nicht, dass Venlafaxin per se böse ist. Das heißt nicht, dass Psilocybin per se die einzige Antwort auf alle Fragen ist.
Nee.
Das bedeutet aber, dass wir hier jemanden hatten, der hat was genommen, was ganz viele Leute schon genommen haben. Er hat große Probleme damit gehabt und er hat eine Antwort gefunden, die in seinem Kontext illegal wäre.
Ja, und das von auch einem Psychiater zu hören, der so schon hohes Ansehen hat.
Absolut.
Und einfach viel Erfahrung.
Der ist ein Koryphäe.
Das war schon wirklich inspirierend. Und das Ding ist, man muss ja nur einmal im Internet ein bisschen googeln und man findet unendlich Erfahrungsberichte davon.
Oh ja, das ist auch spannend.
Das Problem ist nur leider gleichzeitig, dass man leider auch einige Erfahrungsberichte findet, die in eine ziemlich böse Richtung dann gehen, weil das Setting eben nicht gestimmt hat, weil das Set nicht gestimmt hat, weil gerade diese Selbstmedikation viele Gefahren mit sich bringt. Das muss man auch einfach sagen, das ist, weil ein eine Kultur dafür fehlt.
Ja.
Weil Angebote dafür fehlen.
Ja.
So, weil das ist, also das ist kein Fun, wenn da plötzlich die tiefste Angst bei einem Menschen hochkommt und dann die Freundin oder der Kumpel oder der, ja, du hast doch eine Coach-Ausbildung, der sich daneben setzt und nicht weiß, wie man das handelt und damit umgeht und diese Energie trägt, auch verarbeitet, begleitet, integriert und so. Das ist, ich will das einfach immer nur sagen, da liegt eine immense Verantwortung. So, ne? Das ist auch ja. ein echt anspruchsvolles Ding. So. Ja.
Ja.
Weil
ja.
in so einer Erfahrung kann ich nicht sagen, was fordert dich heraus oder sag mir mal Wunderfrage oder so. Mm-mm. Da muss ich sehr safe sein, wenn mir jemand so anguckt und sagt, ich bin ein Dämon. Und das in dem Moment tatsächlich ernst meint und du darfst damit umgehen und das Spiegel in den Raum halten und dann darf es sich lösen und vielleicht eine körperliche Abreaktion kommen und danach, wow, irgendwie, ich fühle mich entspannt, mein Stress ist raus. So, das sind Situationen, da muss man schon gut mit umgehen können. Und und ich hoffe, dass wir, das ist immer so mein Traum, wenn meine Tochter in meinem Alter ist, dass wir dann eine Kultur dafür haben, wo Leute eine saubere Fortbildung damit kriegen, wo jeder Mensch den Zugang zu so einer Erfahrung hat, in einem professionellen Rahmen, vielleicht im besten Fall von der Krankenkasse sogar bezahlt, weil wir dann vielleicht sogar Berechnungen haben, dass das sich so präventiv auf die Gesundheit auswirkt, dass wir im Endeffekt damit auch mehr Cash machen. Keine Ahnung, wäre doch super, weil wir eine höhere Produktivität innerhalb der Firmen haben und so weiter und so fort. Das wäre, kann ich mir alles vorstellen. So, okay. Back to topic. oder du wolltest noch?
Nee, ich hab so eine grundsätzliche Skepsis, was dieses Gesundheitssystem angeht. Ob es wirklich auf Gesundheit ausgelegt ist oder eher halt auf so ein Rumspielen an Krankheit.
Ja.
Und deswegen, ich liebe es, deine gesundheitsorientierten Sätze zu hören. Und gleichzeitig bringe ich das mit den letzten 20 Jahren Arbeit in Zusammenhang. Ja. Und dann denke ich mir so, ja. Ob das klappt, bis deine Tochter so alt ist, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, mal schauen. Also, du musst ja träumen.
Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich würde mich freuen.
Und wir müssen
und gleichzeitig,
können.
Ich glaube, also ein Satz zum Gesundheitssystem, weil ich liebe es ja auch, da drin zu arbeiten.
Ja.
Aber das Gesundheitssystem wurde nicht darauf ausgelegt, exzellent zu sein, sondern nur ausreichend.
Ja.
Und da kann man nichts sagen. Ausreichend ist es schon.
Ja, ey, weißt
du,
voll.
Wenn du kriegst einen Herzinfarkt, dann liegst du eine Stunde später auf dem Tisch und
bitte,
hast einen Stent.
Ich möchte auch immer mal, also Hut ab für das Gesundheitssystem, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Also
100%. Es geht es 100%.
So gut.
Es ist ausreichend und es ist wirklich auf einem sehr geilen Niveau ausreichend.
Ja. Und wir können gleichzeitig ja mal in die Zukunft denken, was geht noch? Und ich glaube, das ist immer so wichtig, dieses Bild einmal zu sehen und wo würden wir denn hin, dass das lange und beharrliche Arbeit dauert und viel Schattenarbeit, kollektive Schattenarbeit und so weiter. Da bin ich fest von überzeugt.
Aber ja, und gleichzeitig ist es so, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, Psychedelika sind nicht für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt gut.
Auf jeden Fall
nicht. Wenn du das als Kassenleistung hast, wie zum Beispiel eine Masernimpfung, dann kann auch schnell ein Druck kommen. Nee. Das heißt, du möchtest in eine Leitungsfunktion? Du hast noch keine Psychedelika-Erfahrung? Das wird schwierig. Nee. So, und ich glaube, dass dieses über das ausreichende Versorgen hinaus in eine exzellente Lebensführung, egal mit was man hat, das kann einer mit Yoga machen, das kann einer mit Vipassana-Atmung und Meditation machen, oder es kann einer mit Psilocybin machen. Aber das ist eine ganz individuelle Entscheidung und dafür muss man auch individuell sich bemühen.
Ja.
Und das bedeutet, ich muss selber von meinem Konto das Geld überweisen.
Auch schön.
Egal für was.
Ja. Ja.
Weil das die bewusste Entscheidung macht von dem bewussten Weg.
Ja. Ja.
Und deswegen liebe ich das Gesundheitssystem, in dem ich bin und hasse vieles dran und habe ganz viel Mitgefühl für alle, die da drin stecken, sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Behandlerseite und sehe die eigene Entwicklung als davon völlig unabhängig und freue mich, wenn mir irgendwas passiert auf der Heimfahrt von hier, dann habe ich ein System, was auf mich aufpasst, dass es nicht ganz, ganz schlimm wird.
Ja, voll. Schön, schön gesagt.
So würde ich es mal zusammenfassen.
Und ich tatsächlich gehe auch davon aus, dass diese psychedelische Kultur ein Teil sein wird. Also es wird nicht alles revolutionieren, es wird ein hoffentlich integrativer Bestandteil unserer präventiven Gesundheit sein, unseres präventiven Wohlbefinden, persönlichen Wachstum und auch in Therapie und Ähnlichem einen Platz finden.
Voll, ähnlich wie Yoga. Manche Leute docken voll an bei Yoga, andere nicht. Ja. Meditation, manche docken voll an, andere nicht.
Richtig.
In der psychiatrischen Literatur gibt es sogar Warnungen vor Meditation.
Ja.
Das kann nämlich auch eine initiale Destabilisierung machen. Wenn in dir drin lauter Zeug ist und du beschäftigst dich den ganzen Tag, um dich abzulenken, dann kann es erstmal ganz schön schlimm werden, wenn Ruhe entsteht.
Ja.
Und dann ist diese initiale Destabilisierung, wird psychiatrisch, als Nebenwirkung gesehen, die zu vermeiden sei.
Ja.
Dass das tatsächlich halt ein erster Weg ist zu einem, ich arbeite gerade mit mir auf, das kann ja auch so sein.
Voll.
Es muss immer geguckt werden.
Naja, und was das ist halt krank, auch vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn es mal eine Destabilisierung gibt und also das Schmerz auch dazu gehört und so durch Meditation.
Voll.
Aber. Okay, Risikovermeidung bei einer psychedelischen Erfahrung, ja?
Ja, auf zwei Sachen möchte ich dabei unbedingt noch eingehen. Und zwar, weil die geistern durch die Literatur und davor haben Leute Angst.
Ja.
Das eine ist die sogenannte Hallucinogenic Persisting Perception Disorder, HPPD.
Ja.
Das bedeutet, könnte es sein, dass das, wie ich die Welt wahrnehme, auf Substanz, dass zum Beispiel Farben deutlicher werden oder Kontraste geschärft werden und so, dass das persistiert.
Ja, ja.
Und dass zwar die Veränderung des Geistes und die ganze Welt sich und so weiter, also die Journey als solche oder der Trip als solche, je nachdem in welchem Kontext, vorbei ist, aber immer noch ich so eine Perzeptionsstörung habe, eine Aufnahmestörung von Sinnesreizen. Und tatsächlich ist es so, dass es dazu Arbeiten gibt. Es geht also primär dabei um visuelle Störungen und um Halluzinationen. Das ist das, was passieren kann. Mhm. Und es gibt eine große Datenbank, wo das bei 4% also 4,5% von denen, die Psychedelika verwendet haben, auftritt.
Mhm.
Davon war 3/4 LSD.
Mhm.
Das heißt, Psilocybin hat einfach da nicht so den großen Niederschlag.
Ja.
Ganz romantisch betrachtet, Psilocybin ist was der liebe Gott uns in Pflanzen gegeben hat. Oder was diese Welt, dieser Kosmos uns schenkt über eine Pflanze, je nachdem, was dein spirituelles Konstrukt ist.
Ja.
Und LSD ist was in einem Labor entstanden ist, um zu gucken, was passiert.
Ja.
Da gibt es Unterschiede im Bums, was das macht in den Neuronen.
Ja.
Kann man schon so sehen. Es gibt zum Beispiel bei Pilzen einen Entourage-Effekt.
Ja.
Das heißt, es gibt sekundäre Pflanzenstoffe, die die Wirkung von Psilocybin in einem Pilz anders machen als in einer Spritze.
Mhm.
Und einen Entourage-Effekt gibt es nicht für LSD, weil es eine reine Substanz ist.
Mhm.
Der Entourage-Effekt kann zum Beispiel, und das ist nur als ganz kleinen Ausblick, das möchte ich heute gar nicht besprechen, kann zum Beispiel für Frauen von Bedeutung sein, die zyklusabhängig unterschiedliche Wirkung haben von Psilocybin.
Mhm.
Und das ist wahrscheinlich hauptsächlich über die Entourage.
Wäre übrigens auch nochmal eine eigene Folge, finde ich.
Wäre eine eigene Folge und wir arbeiten uns gerade in dieses Thema.
Ja.
Und wir befragen die Frauen, die hier teilgenommen haben, wo sie gerade in ihrem Zyklus sind und versuchen Muster zu erkennen.
Ja.
Es gibt dazu halt genau gar keine Forschung, die so richtig valide ist. Es gibt einzelne Hinweise drauf. Ja. Das hängt damit zusammen, als ganz kleinen Cliffhanger für diese Folge, die ganz großartig werden wird, die Serotoninrezeptordichte in den emotional bedeutsamen Regionen des Gehirns ändern sich, je nachdem, wie der Östrogenspiegel im Blut ist.
Mhm.
Der Östrogenspiegel des Mannes ist immer konstant, der Östrogenspiegel der Frau ist hart schwankend, je nachdem, wo sie gerade im Zyklus ist.
Mhm.
Das ist ein Punkt. Und der zweite ist, dass die Menstruation so erschöpfend ist, dass in vielen Kulturen, also im indigenen Gebrauch von Pilzen, überhaupt keine Zeremonien für menstruierende Frauen gemacht werden, weil man sagt, die sind danach viel zu fertig.
Mhm. Ja.
Und das sind zwei Sachen, die also 100% nur mit dem Zyklus zu tun haben und die sehr spannend wären zu betrachten. Also Zyklusprobleme beziehen sich auf 50% der Bevölkerung. Oder Zyklusabhängigkeiten von Wirksubstanzen. Wir haben in der Medizin eine räudige Tradition, dass Frauen aus genau diesem Grund ausgeschlossen werden aus Studien. Das meiste, was wir über Substanzen wissen, ist, was wir wissen über die Wirkung von Substanzen in jungen, gesunden Männern. Und Frauen werden rausgenommen, weil sie haben ja den Zyklus. Gleichzeitig werden die Medikamente dann zugelassen. Das heißt, ja, Mensch, Ärzte, wir haben keine Ahnung, wie es bei Frauen wirkt. Gebt das doch einfach mal so, wie ihr denkt und dann guckt mal. Das ist ein Drama.
Ja.
Und mit dieser Sicht aber auf den weiblichen Körper wird medizinische Forschung gemacht.
Ja.
Sogar bei den Mäusen. Also nicht mal in der klinischen Forschung mit Menschen, sondern schon bei den Mäusen wird es ganz, ganz bevorzugt bei männlichen Mäusen gemacht, weil die haben keinen Zyklus. Ja. Da bringt uns da nichts die Labordaten durcheinander. Ja. Und aber das Real-Life-Problem ist halt, dass 50% deiner Patienten aber einen Zyklus haben.
Ja.
Und also das ist ja die werberelevante Zielgruppe. Es geht ja nicht um Frauen vor der Menstruation. Und dann gibt es natürlich noch welche danach. Werberelevant meine ich, wo denken wir über Substanzen und Therapien nach?
Ja.
Und dann wissen wir auch aus der soziologischen Forschung von Substanzen, dass Männer auch Psychedelika lieber als Recreation Mode nehmen, also so ein bisschen LSD-Trippen zum Beispiel beim Skifahren oder so. Frauen nehmen es viel häufiger, um Themen zu bearbeiten. Die nehmen es überhaupt gar nicht so oft für Recreational Purpose.
Ja.
Und das bedeutet, dass die auch eine wirkliche Not haben.
Ja. Ja.
Das heißt, wir haben jemanden, der hat eine Not. Wir wissen, irgendwas ist bei denen schwieriger als bei anderen. Wir kümmern uns nicht drum. So. Und dieses Muster wollen wir durchbrechen bei PEG. Und wir werden ganz, ganz gezielt gucken, wie sehen wir, wie wirkt das bei Frauen unterschiedlich, je nachdem, wo sie gerade stehen, welche Themen sie haben, wo sie im Zyklus sind und was macht das mit ihnen im Nachgang.
Das ist wichtig. Einfach, das so besser begleiten zu können. So.
Um es besser begleiten zu können, um besser beraten zu können.
Ja. Mega.
Und dann, muss aber noch ein Satz gesagt werden zu dieser Persistent Perception Disorder. Die gibt's auch bei Alkohol. Die gibt's auch bei Benzodiazepinen. Benzos sind also heißer Scheiß in der Hausarztpraxis. Das ist nämlich sehr gut, um Emotionen zu dämpfen. Und Frauen nehmen das noch ein bisschen leichter als Männer, weil Frauen nicht so gern eine Alkoholfahne haben im Alltag. Das schickt sich nicht. Deswegen tendieren sie eher zu Benzodiazepinen. Wer einmal gesehen hat, wie schlimm ein Benzodiazepinentzug ist, und ich habe das in einer psychiatrischen Klinik beobachten dürfen, das ist unlustig, und zwar für mehrere Tage. Das ist körperlich schmerzhaft. Der Druck geht hoch, dass du den Druck senken musst, weil sonst gefährlich wird.
Ja.
Die haben Körperschmerzen, die haben Hitze,
nur
weil diese Dämpfung rausgeht. Also es ist ein ganz großes Drama, dass Benzos so vielfach verschrieben werden und so unreflektiert.
Ja.
Auch Cannabis kann solche Wahrnehmungsstörungen machen. Aber auch in der allgemeinen Bevölkerung gibt es das.
Ja.
Das passiert einfach. Ja. Das heißt, da müssen wir wirklich dieses Risiko ganz gediegen eindampfen. Gibt es ganz oft bei Leuten.
Und man muss halt einfach so zum Beispiel jetzt wirklich, wenn man von den klassischen Psychedelikern spricht, wo ich schon LSD irgendwie drunter packen würde. Und es gibt ja auch einfach regelmäßig Angebote, wo mit einem LSD-Derivat gearbeitet wird.
Ja.
Zu Forschungszwecken. wenn man mal so jetzt aus einer spirituellen Sicht drauf schaut, muss man tatsächlich sagen, dass auch LSD primär das dritte Auge aktiviert. So, das heißt, deine Wahrnehmungsfähigkeit auf visueller Ebene ist halt auch wesentlich stärker beeinflusst, als das jetzt zum Beispiel beim Pilz ist. So, der Pilz hat eher einen herzöffnenden, einen erdenden Effekt und gar nicht so stark hier oben in den Chakren, sage ich mal. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass das recht häufig so ist, dass Menschen LSD nehmen und dann das Gefühl haben, sie haben eine Ayahuasca-Reise oder sie haben eine Pilzreise oder so, weil du das komplette Vorstellungsvermögen einmal aufbrichst. So. Dadurch wird das ja zum Beispiel, es gibt früher noch Studien, wo das für Problemlösefähigkeiten und so weiter genutzt wurden, weil du so viele Perspektiven einnehmen kannst und so. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass das Risiko erhöht ist, wenn ich so eine hohe visuelle Wahrnehmungsfähigkeit habe, dass ich dann irgendwie rumgehe und merke, Moment mal, das bewegt sich irgendwie, warum ist der Himmel pink? So, ne? Und dann wird mir häufig aber nicht beigebracht, wie gehe ich damit um, wenn der Himmel pink ist und was kann ich damit machen, um das auch wiederum stärker zu integrieren. So, ja.
Noch ein letztes Risiko?
Ja.
Weil das auch durch die Welt geistert. Kann es sein, dass ich einfach drauf bleibe? Dass ich in eine Psychose gehe und bleib da?
Ja, ja.
Und tatsächlich gibt es so Sachen hauptsächlich eigentlich mit synthetischen Cannabinoiden. Da, also Spice war damals mal so ein Szenebegriff dafür. Und das macht das. Das macht das selten, aber das macht das. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, das ist jetzt auch kein klassisches Psychedelikum, sondern ich sage nur, es gibt das passiert, aber nicht bei Psychedelika. Die sind kein unabhängiger Risikofaktor dafür. Es gibt keine Psychose ohne Veranlagung vorher.
Ja.
Und die kann exazerbieren, also die kann aufbrechen.
Ja.
Das gibt es wohl.
Ja.
Aber dann ist das was, was behandelbar ist.
Ja.
Und es ist was, was eh im Lauf des Lebens dieses Menschen mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit rausgekommen wäre.
Ja.
Durch was auch immer. Ja. Ja, welche Auslöser da sind.
Ja, ne, richtig. Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes, sondern das ist dann im besten Falle behandelbar. Und tatsächlich, ich habe keinen einzigen Erfahrungsbericht gefunden von einem Psychosenausbruch in einem kontrollierten Setting, ja, mit einer Pilzerfahrung, ne, bereitet, vorbereitet und integriert. Ich habe nicht einen einzigen Erfahrungsbericht, ich habe keine Dokumentation dazu gefunden, auch von den Kollegen, die ich kenne, kenne ich nicht. Also es gibt Psychosenberichte, wenn jemand das in New York nimmt, mit Freunden und damit, das ist dann kein Wunder, bei dieser Geräuschkulisse und du, deine Wahrnehmung ist verhundertfacht und du, ja, und dann triggert das irgendwas im Innen und dann, so, das kann passieren, aber in...
Auch wenn es Mischkonsum gibt.
Ja.
Also zum Beispiel Cannabis, ja, dazu, das, ja, wird gerne verwendet, da muss man auch wirklich auf die Dosis aufpassen.
Ja.
Es gibt andere Drogen, die dann im Zusammenhang sind, Kokain,
ja, aber das ist halt dieser das ist Freizeitkonsum, ne, ja, das ist erstmal sowieso das, was weit in der Zukunft liegt, so, ne, und da vielleicht auch immer nochmal der Disclaimer, bitte, ne, also wir wollen nichts unterstützen, was irgendwie eine illegale Aktivität mit sich bringt und deswegen bitte macht nur das, was in dem Land, wo ihr das hört und wo ihr gerade seid, das in einem legalen Rahmen möglich ist. Ja, vor allen Dingen achtet auf euch, geht respektvoll um und macht nichts Dummes. So, ich glaube, das ist immer ganz. Absolut. Also vor allen Dingen der Respekt. So, ja, weil, ja, weil gerade auch, ne, gerade auch, wenn ich denke da immer beim Pilz auch dran oder beim Trüffel. Es hat zwar in der Studie von David Nutt irgendwie das niedrigste Gefahrenpotenzial, es hat 6 Gefahrenpunkte quasi erzielt, Alkohol hat 76 erzielt. Dennoch ist diese Substanz unfassbar mächtig und kann dir wesentlich mehr den Kopf durchwaschen, als das Alkohol in der Lage ist. Das kann alles auf den Kopf stellen. So. Und das sollte sehr, deswegen... Ich habe noch so ein paar andere Risikovermeidungen, die etwas mehr so aus dieser Coaching-Erfahrung
kommen. Das Körperliche wäre mit dem Punkt auch zu Ende.
Ja, okay, alles klar. Weil dann würde ich da mal rübergehen. Ja. Für mich ist die größte Gefahr, wenn jemand kommt mit, ja, ich habe mal Lust, Pilze zu nehmen. So, ich will einfach mal ein bisschen Spaß haben. So. Mhm. Das kann man gerne in einem Freizeitkonsum machen, aber wenn ich das in so einem Rahmen mache, wo es darum geht, die Themen aufzuarbeiten, und ich sag mal, da einfach mir der Respekt fehlt, dann sagen wir nein. Dann sagen wir, das passt leider nicht rein, weil ich habe das häufiger gehabt, dass ich dann zu Menschen auch sowas gesagt habe, ich sehe, was auf dich zukommt. Ich sehe, du kannst es aber gerade nicht sehen. Und die sind da teilweise sehr pisst, so. Aber das ist halt auch einfach ein Gefahrenpotenzial, was da ist. Weil wenn Menschen sich ihren eigenen Schatten nicht bewusst sind und dann das aus Spaß machen wollen und dann vielleicht auch noch Witze über die Substanz machen, so, ach, das kleine Ding hier soll jetzt was machen, Halleluja. So, dann kann es halt auch sein, dass du richtig Backpfeifen kriegst und danach dich erstmal echt sortieren musst, weil du halt mit starken Schatten konfrontiert wurdest und gar nicht wusstest, dass die in dir waren, gar nicht wusstest, dass du damit konfrontiert wirst und das kann ganz schön dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Deswegen achten wir auch bei PEC, auch in den Beratungsgesprächen immer auch darauf, ist da ein gewisser Respekt davor, weil wir machen keinen Freizeitkonsum, sondern wir machen halt Coaching. Wir sind ein Coaching-Unternehmen, das mit Psychedelikern arbeitet. Wir sind kein Psychedelika-Unternehmen, was ein bisschen Coaching macht.
Ja.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja,
so, ne? Dementsprechend hat die Person eine wahrhaftige, intrinsische Motivation. Das bedeutet, worauf wir zum Beispiel achten, ist es eine, wenn da eine versteckte extrinsische Motivation ist, dann ist es...
Weil der Partner zum Beispiel eine coole Erfahrung hatte und ich will auch so ein cooler Typ sein.
Genau, richtig. Ne? Und mein Partner sagt, mach das mal.
Ja.
Und nee, ich will, eigentlich spüre ich das gar nicht so, aber wenn der das sagt und ich sehe, und das ist ja, danach soll es mir besser gehen und so, aber eigentlich fühle ich das gar nicht so. Und das Schöne ist, das kann man nonverbal beobachten. Man kann sehen, an bestimmten nonverbalen Markern ist da eine intrinsische Motivation vorhanden. Wenn wir das sehen, perfekt, dann gehen wir damit mit und in ich würde mal sagen, 80% der Anfragen ist das auch glasklar. So in 15% der Anfragen muss man eben da ein bisschen nachhaken und in 5% der Anfragen muss man leider sagen, nee, tut mir leid, das passt nicht. Und dann kann es sein, dass es irgendwann nach Monaten oder Jahren die Person wiederkommt und sowas sagt wie, ah, jetzt weiß ich, was du meintest, oder es woanders macht oder sonst was.
Ich habe das übrigens auch in der Praxis. Ja. Und es gibt zwei Arten von Patienten, die ich ablehne. Ja. Das eine sind die, die keine Lust haben auf Hypnose. Ja. Also das ist so ein wichtiger Teil bei mir. Ja. Da möchte ich schon mitarbeiten.
Ja.
Aber dann wäre es übergriffig natürlich.
Ja.
Und das zweite sind die, die sagen, das ist die letzte Rettung.
Ja.
Ich habe alles versucht,
ja.
Nur noch das kann mir helfen.
Ja. Ja.
Also, weißt du, dann bin ich so eine Projektionsfläche.
Ja. Ja.
Da kann ich überhaupt nicht meinem Anspruch genügen und das ist auch nicht sinnvoll.
Ja.
Und ich glaube, das hast du auch. Du bist ja auch so eine super Projektionsfläche. Ne? Ich kann was machen bei Mike. So, ne? Also, aber darum geht's nicht.
Abbruch. Ne? Nee, auch dieses, ich habe alles probiert und so. Ja. Und bei mir ist das kein grundsätzliches Nein. So, also ich sage nicht direkt Nein, ich gebe nur die Verantwortung eben. Also wenn ich es schaffe, da das in den richtigen Rahmen zu packen und zu sagen, ey, diese Verantwortung, die kann und die will ich nicht tragen. Und ich merke, die Person kann diese Verantwortung für sich wieder zurück übernehmen und tragen und reflektiert diesen Weg gehen, dann ist es auch so ein Moment, wo ich sage, okay, doch, das können wir machen. So, wenn ich merke aber diese, ich sag mal, Bürde, die bleibt, dann ist es halt, dann ist es auch wieder keine tiefe, wahrhaftige, intrinsische Motivation. Dann ist es nicht, ich will das für mich, diesen Weg gehen und will, und da ist der zweite Punkt, eigenverantwortlich gehen. Dann ist es nämlich, ihr fixt mich, nur du machst das. Und das funktioniert nicht. Das ist nicht. Du musst den Weg gehen, wir können dir den Raum halten, dir alles so gut ebnen, dass es geht, aber du gehst den Schritt. Und deswegen habe ich auch immer so einen großen Respekt vor den Leuten, die, keine Ahnung, bei uns in der Baumakademie eine Coaching-Ausbildung machen oder auch sich begleiten lassen durch Coaching, aber vor allen Dingen auch hier bei PEC. Weil, weißt du, in einem Coaching kann ich Fragen stellen und wenn ab einem gewissen Punkt kann es vielleicht das Erklären sagen, nee, da will ich nicht dran und dann ist okay und dann ziehe ich mich zurück und das ist professionell und bin da sanfter und so weiter. Das ist ein Unterschied bei PEC. Wenn du sagst, ich will und ich gehe diesen Weg und wir haben diesen ganzen Rahmen gesetzt und dann bist du in dieser Erfahrung und da sagt so eine Stimme, guck mal dahin. Du sagst, na, will ich nicht. Dann ist der erste Moment okay. So, und dann gehst du woanders und reist du woanders hin und dann guck mal dahin. Dann hast du vielleicht noch einmal die Möglichkeit zu sagen, nee, will ich nicht. Aber spätestens am dritten Mal wird es danach richtig unangenehm. Weil das Einzige, was die Menschen tatsächlich in dieser psychedelischen Erfahrung brauchen, ist, die Motivation loszulassen. Loszulassen von dem, was ist, von dem, was die Vorstellung von ihnen ist. Und das bedeutet halt häufig, ne, loslassen ist einfach nur ein Synonym für Ego-Tod. Ego-Tod klingt halt viel dramatischer. Aber es ist im Endeffekt, lass los, was ist. Und dadurch stirbt etwas. Das sind ja nur die Worte, wie wir das geben, aber das ist diese Facette, die losgelassen wird. Ah, ne, das war bei mir beispielsweise, Mike Baum. Ne? Lass mal diesen Mike Baum los, du bist nicht so wichtig. Oder, ich bin so selbstbewusst, lass das mal los. Oder ich bin das und diese Facetten. Und dann ist natürlich die Angst plötzlich darunter, wer bin ich denn dann? Was ist denn dann? Und dann habe ich doch nichts mehr, an wo ich mich greifen kann. Und da sich reinfallen zu lassen und dann schub, löst es sich auf. Und es endet meistens in dieser, ich bin mit allem verbunden. Da ist etwas Größeres hinter meinem Ego. Da ist etwas Größeres hinter all diesen Facetten, die ich mir aufgebaut habe. Und dafür brauche ich halt eine intrinsische Motivation, um diesen Weg zu gehen. Ich brauche eine Eigenverantwortung, um einfach zu wissen, der Pilz, der zeigt mir ja nichts von außen. Der zeigt mir mich. Ne? Und das ist immer, wenn die Leute sagen, ja, da habe ich Angst vor, dann frage ich immer, wovor hast du Angst? Weil das, was dir gezeigt wird, bist du selbst. Nichts anderes wird gezeigt. Du wirst dir gezeigt. Auf kurz oder lang bringt dich diese Erfahrung mit dir, mit dem Spiegel deines tieferen Selbst in Kontakt. Das ist recht garantiert. So, ne? Und davor hast du Angst, und das verstehe ich. Das ist alles, das ist vollkommen okay. Das ist auch ganz schön heftig, was da teilweise liegen kann. Aber wir brauchen Menschen gerade in diesem Coaching-Kontext, die bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Dann haben wir eine gute, dann können wir auch eine gute Reise garantieren. So, oder was heißt garantieren, aber zumindest die Grundvoraussetzung ist sehr stark erhöht. So, ne? Intrinsische Motivation, Eigenverantwortung und halt, und das dockt da direkt auch dran, Offenheit.
Ja.
Offenheit. Es gibt Studien dazu, dass Menschen eine höhere Offenheit haben nach diesen Erfahrungen, auch 14 Monate danach noch. Die Offenheit ist nachhaltig erhöht, denn wenn ich natürlich plötzlich mit allem verbunden bin und mich in allem sehe und so eine spirituelle Erfahrung gemacht habe, dann erweitert sich einfach mein Scope.
Ja.
So. Wenn allerdings jetzt eine Person kein Bedürfnis hat nach Offenheit und gar nicht den Wunsch hat, Offenheit zu haben, sondern so wie es gerade ist, ist gut und ich will auch gar nichts verändern und ich möchte auch, dass alles genauso bleibt, dann ist das nicht sinnvoll, eine psychedelische Erfahrung zu machen, und ich würde fast schon sagen, grundsätzlich auch Coaching würde ich dann schon kritisch betrachten, weil es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die offener sind, bessere Coaching-Ergebnisse erzielen, so. Dementsprechend rahme ich in unseren Coaching-Vorgesprächen immer zu schauen, ich spreche diesen Aspekt der Offenheit an und erkläre das einfach, dass Offenheit eine gute Grundvoraussetzung ist. Und hast du Lust darauf, deine Identität zu erweitern, dich zu verändern? Bist du offen für neue Dinge, dass du vielleicht sogar anders wahrgenommen wirst, dass du anders sein wirst, so, weil neue Facetten dazukommen, andere vielleicht sich losgelassen werden? Zur Offenheit. Das ist der dritte Aspekt und der letzte, für den wir aber auch in der Erfahrung dann sorgen, ist dieser Faktor der Emotionsregulation, wofür wir viel auch über Atmung gehen. Denn nur wer atmen kann, kann sich sicher durch eine psychedelische Erfahrung orientieren. Denn wenn es schwierig wird, dann musst du mit deinem Atem in Kontakt gehen, um dich da selber irgendwie durchzuguiden. Natürlich, wenn es zu schwierig wird, kommt jemand dazu und hält dich und geht mit dir da durch. Aber im schönsten Falle kann ich das eigenverantwortlich über meinen eigenen Atem das meiste zumindest machen. Und ich meine, das bereiten wir vor. Das ist auch das kann man lernen während der Erfahrung. Das muss man nicht vorher schon mitbringen. Aber das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, um auch da eine sichere Erfahrung gewährleisten zu können. Ja.
Das ist eine wundervolle Darstellung. Und ich möchte nur noch einmal das in ein ganz kleines bisschen anderes Licht packen, und zwar je nachdem, wo wir Verantwortung suchen für das, was geschieht.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt an dieser inneren Arbeit.
Ja.
Und wenn ich gewohnt bin, dass außen die Ursache ist für mein Erleben,
ja,
mein Chef ist ein Blödmann, deswegen geht es mir schlecht,
ja. Ja.
Dann wird das keinen sinnvollen Ruf geben,
ja,
für etwas, was dir in dir die Lösung zeigt.
Super.
Das ist bezogen auf eine Therapie, wenn sie gut gemacht ist.
Mhm.
Da geht es auch darum, was in dir macht denn, dass der Chef so doof ist. Aber es geht im Coaching ganz genauso darum.
Ja.
Und die unglaubliche, nennen wir es heilende Kompetenz, die der Pilz hat, ist ja nicht, dass der Pilz so ein super Typ ist, sondern er zeigt dir sowas wie eine Inner Healing Intelligence.
Ja, ja.
Dass in dir schon alles angelegt ist.
Ja.
Und das kann für Leute so überfordernd, so krass, so neu sein, dass schon alles da ist, dass sie schon ganz sind, dass sie schon heil sind, dass sie genügen, so wie sie sind.
Ja.
Das sind keine Glaubenssätze, mit denen wir aufwachsen, sondern das sind welche, an denen wir uns abarbeiten, nach denen wir uns sehnen, dass endlich jemand anderes sagt, nein, nein, du bist genug.
Und das findest du
aber das ist schon in uns.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, dass auch keine Heilungsprojektion auf einen Pilz stattfindet oder auf den Mike oder auf irgendeinen Guide, der da sein sollte.
Nein.
Sondern die Heilung findet in den Menschen statt. Und die ist viel passgenau. Und das erlebe ich in der Hypnose genauso.
Ja.
Die besten Momente sind nicht die, wo ich plapper.
Ja.
Die besten Momente sind die, wo ich innerlich zur Seite trete.
Ja.
Nur den Raum halte.
Ja.
Hier geht es auch ganz stark um Raum halten. Immer. Nämlich, dass der hier mit seiner Not kommt, mit seiner existenziellen Not, sich würdevoll mit diesem Schmerz auseinandersetzen kann. Dafür ist der Raum da.
Ja.
Aber er setzt sich auseinander, er findet die Lösung, weil sie schon die ganze Zeit in ihm drinnen ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wer keine Lust hat, in sich nach einer Lösung zu finden, sondern wer möchte, dass die Lösung von außen kommt, der hat noch nicht diesen Ruf, da ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, sondern du brauchst jetzt ein ganz kleines bisschen Vorarbeit.
Genau, und du sagst auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ruf. Das ist auch einfach ein Konzept, das lässt sich auch jetzt nicht ganz so rational erklären, aber die Frage ist, also ein Aspekt, der ganz wichtig ist, ist das Thema Timing.
Ja.
Diese Erfahrung ist nicht zu jedem Zeitpunkt die richtige. Es gibt einerseits die Menschen, die sehen das Thema, die beschäftigen sich kurz damit, die sagen, that's it, und dann machen die mit. Und es fühlt sich ganz authentisch an. Es gibt andererseits Menschen, die hören das Thema, die beschäftigen sich damit, die sind kritisch. Dann beschäftigen sich wieder damit, die merken, Moment mal, das, was ich glaube, stimmt einfach nicht. Das so, dann wieder damit und dann bauen sie sich ein Vertrauen auf, gucken sich das Webinar an, merken, okay, die sind irgendwie doch vertrauenswürdig und haben diesen wirklich diesen Weg dahin und bauen, das baut sich immer mehr auf und der Ruf wird auch stärker. Moment, das könnte wirklich mir etwas bringen, so, ne? Aber es ist ein reflektierter Ruf auch und dann sind sie drin. Und das ist so dieser Punkt, ist ein Ruf da, das mich hinzieht zu dem Thema? Ist da irgendetwas, was so sagt, ja, also ist da eine Intuition, die flüstert, ne? Steven Spielberg sagt, das Universum flüstert, das schreit dich nicht an, das flüstert, ja, das ist gut. Ach, das ist gut für dich. Und das ist ein Aspekt, der total interessant ist. Weil manchmal, ne, das ist manchmal auch schade, dann zu sagen, ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht der passende Zeitpunkt für dich. So, das passiert, aber ist der Ruf vorhanden? Ist das Timing? Ist das Timing passend?
Das ist für ganz viele Sachen so. Wir haben auch schon jetzt die Tage gesprochen über so lebensverändernde Ereignisse, die ja auch eine Neuroplastizität induzieren, wie zum Beispiel ein Kind.
Ja.
Für ganz viele Leute ist das eine ganz große Frage. Wann fühle ich mich bereit für ein Kind?
Ja.
Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Ja.
Wenn ich sage, der richtige Zeitpunkt ist dann, wann es passiert.
Ja. Ja.
Geben damit so ein bisschen die Verantwortung ab.
Ja.
Was auch ein Loslassen ist,
ist
auch wieder in Ordnung. Ne?
Ja, ja,
es ist da keine Entscheidung, kein Weg dabei, ist der richtige oder der falsche. Es ist immer nur die Frage, mache ich das bewusst oder unbewusst?
Ja.
Plumpse ich da rein in so eine Substanz oder bereite ich mich vor?
Ja.
Habe ich so eine Ausrichtung? Und das ist was wir auch aus den indigenen Praktiken, aus den schamanischen Praktiken lernen können. Das wird nicht einfach zum Spaß gemacht, sondern es gibt eine Ausrichtung, es gibt eine Intention, es gibt eine Frage, unabhängig davon, wie danach die Integration stattfindet, ob die einfach sozial en passant läuft. So, das heißt, ich war jetzt da und jetzt bin ich hier.
Ja.
Oder bedeutet es, dass ich auf der Verhaltensebene ganz bewusst mal völlig egal.
Ja.
Aber das Entscheidende ist, dass vorher immer eine ganz bewusste Ausrichtung ist. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt in den indigenen Völkern haben wir noch viel stärker Initiationsriten, dass wir bestimmte Passageriten haben in verschiedene Alter. Auch werden starke Dosen von Psychedelika verwendet für Heiler, um zu sehen, sind sie in der Lage, mit der Dunkelheit in ihnen klarzukommen.
Mhm. Ja, aber das ist dann halt zu auch sehen, eine ganz andere Kultur.
Total.
So.
Das heißt aber auch, können sie dann mit der Dunkelheit von ihrem Gegenüber klarkommen. Wenn ich mit meiner Dunkelheit klarkomme, komme ich mit deiner Dunkelheit klar.
Ja, voll schön.
Wenn ich nur deine Dunkelheit sehe und aber meine nicht sehen möchte, dann scheitere ich als Heiler.
Und das funktioniert auch nicht als Guide. Also der Guide muss, also du kannst coachen, ohne deine eigenen Themen anzugehen und Menschen im Coaching helfen, spannenderweise. Wobei das auch, weil ich das persönlich sehr kritisch betrachte, aber anderes Thema. Beim Guiding kann das auch funktionieren, aber das ist ein ganz anderes Brett. So, du musst irgendwo hier, zumindest mal, keine Ahnung, meiner Erfahrung nach, diesen Weg selber gehen, vorgehen und dadurch kannst du den Leuten Raum halten. Aber das ist, wie Guiding genau funktioniert und was auch da der Unterschied zum Coaching, also zum klassischen Coaching ist und wie man in so einer Situation umgeht, wäre auch wieder, glaube ich, eine eigene Folge. Wenn dich das interessiert, sag uns gerne Bescheid. Wir freuen uns drauf. Ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen und dann können wir zum Schluss kommen. Inner Healing Intelligence hast du genannt. Inner Healing Intelligence ist ein Begriff, der von Stanislav Grof kommt. Ein Pionier der psychedelischen Therapie und der ganzen Bewegung auch. Und die haben das einfach so, er hat das so schön noch beschrieben, wenn der Körper, wenn man hier einen Schnitt irgendwie in den Arm macht, dann weiß der Körper, wie er hier heilt und diese Wunde wieder quasi zusammenfügt. Und diese Intelligenz hat unsere Psyche auch. Und diese Intelligenz wird durch ein Psychedelikum aktiviert. Das ist so das Paradigma, was man da eben kommuniziert. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes und auch ein sehr, sehr treffendes. Und darauf auch zu vertrauen, ist, glaube ich, auch genau dieser Weg, der eben hilft. Das war das eine, der eine Punkt, worauf
ich das Bild gerade noch erweitern?
Ja, unbedingt.
Wenn du eine Wunde hast am Arm und fummelst die ganze Zeit dran rum,
ja,
dann heil die nicht zu.
Ja.
Wenn du eine Wunde hast im Kopf und dein Alltag fummelt die ganze Zeit dran
großartig
rum, dann heilt das nicht zu.
Ja.
Du musst disruptiv arbeiten,
ja,
indem du deinen Finger von der Wunde wegnimmst,
ja,
indem du zum Beispiel den Arm ruhig stellst,
ja,
Verband drum machst,
ja,
eine Salbe, whatever,
ja,
halt.
Ja.
Es gibt verschiedene,
ja,
Wunden.
Ja.
Das Gleiche ist da oben. Es gibt verschiedene Wunden.
Ja.
Und für manche brauchst du einen Verband, für manche brauchst du eine Rückstellung, für manche, ja, brauchst du eine Salbe.
Ja.
Für manche brauchst du einen Pilz. für manche Situationen ist es richtiger, mit einem Gesprächstherapeuten zu arbeiten.
Ja, 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 ja.
Es gibt einfach verschiedene Wunden und es gibt verschiedene, ja, Herangehensweisen.
Ja.
Das Ziel ist,
ja,
dem Körper die Zeit und den Raum zu geben, dass er selber wieder gesund wird.
Ja.
Und du würdest der Wunde nicht reinplappern, weil du merkst, du weißt, es ist Schwachsinn, eine, ja, Wunde reinzuplappern, würdest, ja, du nicht machen.
Ja.
Deinen eigenen Themen plapperst du die ganze Zeit rein.
Ja.
Und das darf unterbrochen werden.
Ja. Und ich eine letzte Sache auch noch, auch diese Erfahrung in diesem Coaching-Rahmen ist eine ganz andere als eine Freizeiterfahrung. Also auch das wird uns ja ständig berichtet, dass Leute vorher schon mal eine Erfahrung gemacht haben, in irgendeiner Form, und sagen, das, was ich hier erlebt habe, war eine ganz andere Sache. So, und das lässt sich sehr schwierig beschreiben, weil diese Erfahrungen sowieso sehr schwierig in Worte zu fassen sind. Ne? Wir probieren es, aber und das finde ich auch so das Faszinierende. Du wirst belohnt, wenn du dich mit deinen Themen beschäftigst, wenn du dich vorbereitest. Auch übrigens Risikominimierung. Wir haben gar nicht über Supplements gesprochen. Da haben wir eine komplett eigene Folge zu, wie wir durch Ernährung und auch durch Supplementierung nochmal den Körper auf physiologischer Ebene auch vorbereiten, was ja auch Risikominimierung ist, einfach, oder auch Potenzialerweiterung. Und das war aber einfach nur mal so ein Punkt, auf den ich auch eingehen möchte, weil das ist für viele Menschen schwierig vorstellbar, dass der Rahmen so entscheidend ist, die Vorbereitung des Mindsets so entscheidend ist, auch die Leute, die im Raum sind, die dich begleiten, entscheidend sind, der Prozess, wie du vorbereitet wirst, entscheidend sind, sowohl auf psychologischer als auch physiologischer Ebene. Und dann die Erfahrung sich entfalten und aufblühen kann, so, weil dein Gehirn super prepared ist und eben auch begleitet wird zur Integration. Und das was ganz anderes ist, als wenn ich das alleine mache und ohne diese Aspekte, obwohl ich die gleiche Substanz einnehme, aber es eine komplett andere Erfahrung ist. Und das wurde uns jetzt einfach mehrfach berichtet in den Menschen, die PEC durchlaufen haben. Genau. Und das war, finde ich, einfach wichtig zu erwähnen, weil ich Menschen erlebt habe, die im eigenen Kontext so eine Erfahrung machen und sagen, ja, das war ganz okay, und oder ja, das hat mir ein bisschen was geholfen, und ich denke, it's not the same. Du kannst nicht vergleichen, wenn du 8 Wochen lang dich mit diesem Thema, das in dein Bewusstsein hineinlässt, du mit mehrfachen Terminen dich darauf vorbereitest, du Übungen mitkriegst, wo du, keine Ahnung, deine Geburt reflektierst und deine Prägungsjahre. So, das nimmst du ja alles mit rein. Auch die Gruppe hat so einen starken Effekt, weil die Trigger geben, auf die du selber gar nicht kommst, weil die Unterstützung geben, die du sonst gar nicht zur Verfügung hättest. Und wir achten extrem darauf, wie wir die Gruppe formen, damit sich jeder Mensch auch in dieser Gruppe wohlfühlt. So, und das sind so viele Aspekte, du kannst es nicht vergleichen. So, und ich persönlich glaube daran, ich hoffe darauf, dass dieser sichere Rahmen, dass wir es schaffen, hoffentlich, ne, das funktioniert nur, wenn wir es auch wirtschaftlich erfolgreich kriegen. Das bedeutet, dass wir vielen Menschen zu einem angemessenen Preis im besten Falle helfen, damit die positive Aspekte haben, darüber sprechen und das Ganze so funktioniert und wir auch wirtschaftlich stabil damit sein werden und daraus ein Framework schaffen, einen Ort schaffen, wo genau diese Erfahrungen möglich sind und daraus dann sich Stück für Stück eine Kultur ergeben wird, und das wird total interessant, in den nächsten 5, 10, 20, 30 Jahren. Immer aber ich glaube, der Weg dorthin ist, den sicheren Rahmen zu schaffen, Risiken so stark es geht zu reduzieren und den Prozess so liebevoll, präzise und auch professionell aufzubauen, damit Menschen eine möglichst gehaltvolle Erfahrung haben werden.
Ich möchte noch zu dem einen Satz, den du vorhin, das ganz kleine Nebensatz hattest, nämlich, dass wir versuchen, das zu erklären. Und es ist ganz oft so, dass Menschen nach psychedelischen Erfahrungen gar nicht genau sagen können, was da los war. Nee. Ich mache manchmal 1,5 Stunden Hypnose und ich sage, über was haben wir genau gesprochen? Mhm. Und das Gleiche kannst du sicherlich auch berichten.
Ja.
Und das Entscheidende ist, dass wir nur einfach gewohnt sind, immer das mit Worten zu sagen und einen Logos-Stempel drauf zu drücken. Und so und so ist mein Narrativ.
Ja.
Und dies und jene Sache habe ich gemacht und es passt tipptopp in den roten Faden meines Lebens.
Ja.
Aber es kann für Sachen, wo Worte schwierig zu finden sind, einfach auch eine sehr gute Strategie sein, Techniken zu verwenden, wo keine Worte verwendet werden.
Ja. Ja.
Tanz wieder zu entdecken
oder
plastisches Gestalten mit Ton. Etwas, was so
Musik.
Extrem haptisch ist.
Ausdruck.
Musik hören, Musik produzieren, Mandala malen.
Ja.
Völlig legitim, auch das zu tun.
Das sind alles Integrationstechniken.
Alles Techniken, die gut sind.
Die super sind Journaling.
Journaling oder
Tarot. Wobei Journaling auch wieder Wort werden,
Tarot, Aishala, den ich sehr, sehr schätze als Wissenschaftler, schlägt Tarot vor.
Ja.
Das ist sonst völlig im Bereich des mindestens esoterischen, wenn nicht gar okkulten. Tatsächlich sind Techniken, in denen wir Worte bekommen, Sätze bekommen, Bilder bekommen und dann gucken, was macht das für einen Eindruck in mir? Was entsteht da für ein Gefühl? Ob da außen drauf Osho Sentaro steht oder ob ich ein Messer nehme und Bibelstechen mache und irgendwo in eines der heiligen Bücher reinsteche und einfach gucke, welcher Satz kommt und wie resoniert er mit mir.
Ja.
Das sind Techniken, die sich dem Ratio entziehen und die genau zu dem Zeitpunkt genau das Richtige sein können und eine ganz starke Wirkung haben, weil in uns die Echokammer ist dafür. Ja. Es ist völlig egal, welchen Reiz von außen ich mir hole, in uns ist die Echokammer.
Ja.
Und das ist das, was in der Integration, das ist dieser Inner Healer, der funktioniert, der über die Integration gemacht werden kann und wo also wirklich an jeden Menschen, der das macht, eine ganz herzliche Einladung ist, sich in Techniken zu geben, die auf den Verstand verzichten.
Ja, und die das Wort nicht so stark fokussieren, sondern darüber hinausgehen. Und das ist der Weg über die Transzendenz, das Ganze zu integrieren. Weil es ist eine transzendente Erfahrung, die ich probiere, in mein Ego zu integrieren.
Und dann in eine ganz konkret physische Welt.
Ja,
richtig. Und dann ist es angekommen. Das sind zwei Pole der gleichen Entwicklung. Einmal das völlig stofffreie Transzendente.
Ja.
Und das Erleben von alles eins und dann aber meine konkrete physische Inkarnation und mein Sein in der Welt.
Und das kann übrigens auch sein kreativer Ausdruck in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum oder in einem bestimmten Projekt. Also ich muss auch einfach sagen, ne, Alchemist am Rande der Welt ist nach einer psychedelischen Erfahrung entstanden. Mit meinen besten Geschäftsideen und Entscheidungen sind nach psychedelischen Erfahrungen entstanden, weil ich so klar gesehen hatte, was es mit mir zu tun hatte, was ich beeinflussen kann, was dem Ganzen gut tut und so weiter. Also das ist, ne, nicht ohne Grund gibt es unwahrscheinlich viele Unternehmer. Also wir wissen gar nicht, wie viele davon übrigens auch kontrollierte Erfahrungen machen. So,
die Computermaus, mit der die Menschen diesen Podcast hier aufrufen, wurde durch LSD beeinflusst in ihrer Entwicklung.
Ja, naja, also du musst dir vorstellen, alle, die hier gerade ein Apple-Gerät haben, so Steve, ne, Steve Jobs, hat unfassbar davon profitiert. Und gerade dieser Punkt aber der Integration, ich glaube, das sage ich jetzt zum dritten Mal, ist eine eigene Podcast-Folge. ich glaube, wir haben wirklich einen guten, ausführlichen Abriss jetzt gemacht über das Thema Risikominimierung. Wir sind auch weit darüber nochmal hinausgegangen, aber ich glaube, da waren schöne kreative Impulse dabei. Ich danke dir von Herzen für diese Podcast-Folge, auch für die anderen beiden, die wir gemacht haben. Ich freue mich sehr darauf, da weiter in den Austausch zu gehen, aber wir sind ja sowieso connected. Und auch an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass du zugehört hast oder auch vielleicht zugesehen hast. Wenn dich PEC interessiert, dann guck auf die Website paec.nl. Dort findest du alles. Auch da gibt es Möglichkeit zum Beratungsgespräch oder zu einem Webinar. und Ähnlichem. Und hast du noch irgendeinen, ne, natürlich Christoph findet ihr, wenn ihr den googelt, Christoph Mauer, du hast eine E-Mail-Adresse, über die man dich erreichen kann.
info@praxis-mauer.de. Mauer wie die Wand. Genau. Ich betone, das ist sonst großartig. Verschwinden die irgendwo im Nirvana. Ja.
Genau, hast du noch irgendeinen Abschluss?
Überhaupt gar nicht. Ich danke dir, dass ich so viele Seitenaspekte davon erzählen durfte, weil es eben nicht nur darum geht, im Außen eine Risikominimierung zu finden, sondern auch im Inneren sich vorzubereiten.
Ja, genau. Und dazu wird es nochmal eine komplette Podcast-Folge geben mit dem lieben Dustin. Dustin ist der Main Guide bei uns im Team. Und mit ihm bespreche ich einmal den kompletten Prozessverlauf von PEC. Also wirklich von Beginn an und welche Sessions wir wann, wie, wo machen, aus welchem Grund wir die machen, wie die 3 Tage hier in den Niederlanden dann aufgebaut sind und wie die 4 Wochen Integration dann ganz konkret aussehen. Dort erklären wir das ganz ausführlich. Diese Folge wird zeitnah rauskommen. Die wird spätestens in einem Monat rauskommen. Vielleicht ist sie auch schon draußen. Der PEC-Prozess mit Dustin Hartzheim, den findest du auf jeden Fall, wenn du einmal hier durch die Folgen durchschaust. Ansonsten findest du das Ganze aber auch im Webinar. Wir freuen uns darauf, dich vielleicht irgendwo mal da kennenzulernen und so oder so. Vielen Dank für die Wertschätzung hier, dass wir in deinen Ohren sein durften. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke, dass du bis hier zugehört hast. Möglicherweise ist dir während des Zuhörens klar geworden, warum das keine 15-Minute-Folge werden konnte. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Eine professionelle Vorbereitung und Integration ist entscheidend, um das Risiko psychedelischer Erfahrungen zu minimieren. Es gibt nur Minimierung. Es gibt im ganzen Leben immer nur Risikominimierung. Es gibt nie Risikoausschaltung. Hier gehört dazu die Arbeit an der eigenen Motivation, an der Intention, in der Offenheit sowie dann die physiologische Vorbereitung durch Ernährung und Supplemente. Und wenn du das noch nicht gehört hast, möchte ich dich hinweisen auf die Folge, die wir dazu auch schon veröffentlicht haben. Ein sicherer Rahmen, der Respekt und Eigenverantwortung fördert, kann Risiken mindern. Dabei ist die Wahl der Gruppe und der Guides essentiell. Psychedelika in Coaching-Settings können so sicherer gestaltet werden als informeller Konsum. Und informeller Konsum, das ist das, woher du schon von Leuten gehört hast, dass die Bad Trips hatten. Ich möchte darauf hinweisen, dass du Bad Trips nie ausschließen kannst. Die Frage ist aber, was ist ein Bad Trip? Ein Bad Trip kann einfach sein, dass etwas nicht gut vorbereitet und integriert wurde. Dann gibt es noch anstrengende Trips, Challenging Experiences. Die sind nicht bad, die sind einfach nur scheiße. Aber das bedeutet auch, dass hinten raus Licht kommt. Und dafür brauchst du einen Guide, der dir den Raum hält. Dafür brauchst du eine Gruppe, der du vertrauen kannst und wo du so sein kannst, wie du bist. Letzter Punkt, diese Integration sollte nicht nur verbal, sondern auch nonverbal, haptisch, körperlich erfolgen. Das heißt, du kannst dich kreativ ausdrücken, du kannst Mandalas malen, du kannst tanzen, du kannst singen, du kannst mit Ton arbeiten, du kannst dich mit den nackten Füßen in den nassen Sand stellen. Das, was dir hilft, die transzendente Erfahrung in den Alltag zu integrieren. Und eine professionelle Begleitung ist auch nach der Erfahrung ganz bedeutsam. Es geht immer um die Integration. Und wenn du dafür, weil etwas aufgekommen ist, nochmal jemanden brauchst, der dich vielleicht auch in einzelnen Sitzungen begleitet, dann such dir den. Dann gehört das dazu, zu deiner psychedelischen Erfahrung. Ich danke dir für deine Lust, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Beachte bitte, das ist im Moment in Deutschland so nicht legal. Das heißt, nur weil du das jetzt alles weißt, heißt das nicht, dass du es direkt machen darfst, sondern such dir einen geschützten Rahmen, einen guten Rahmen, der dir das ermöglicht. Und dann beschäftige dich mit dem, was in dir ist. Ich feiere dich dafür. Bis dann.